Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Mhm.
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir doch ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich muss kurz überlegen, was ich sagen wollte.
Ich fange an. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Hier sind wieder eure Lieblingsspacken, die Meeple Porn Boys. Wir sind hier mit Folge 9 und wollen jetzt mal richtig wieder einen abledern. diesmal haben wir gar nicht so viel Vorgeplänkel, weil wir gerade schon Folge 8 aufgenommen haben und uns dachten, das Digger-Wochenende steht vor der Tür. Wir haben in den nächsten Tagen nicht so viel Zeit für eine Aufnahme. Wir müssen noch Regeln lesen und vorbereiten und. Deswegen direkt Folge 9 hinten ran. Also Leute, ich würde sagen,
Was habt ihr in den letzten 10 Minuten gemacht?
Ich bin rübergerannt, hab Suppe geholt von den Eltern meiner Freundin.
Erzähl mal, was gab's denn da für Suppe?
Die haben uns extra einen Pott vegetarische Frühlingssuppe mitgekocht. Darf Carina und ich ja fleischfrei leben. Das ist immer sehr nett. Dann kochen die immer alles, was die kochen, für uns vegetarisch mit. Und das hat dann schon manchmal ein bisschen Vorteile, wenn die in Anführungsstrichen Schwiegereltern in der Nachbarstraße wohnen. Hat nicht nur Nachteile.
Am letzten Wochenende bist du aber schon fast ein bisschen schwach geworden, ne, mit dem Fleischessen. Also da war morgens beim Frühstück, da hast du schon schmachtend da gesessen, als ich mir das Filet Amerikaner also, reingepfiffen habe.
Um uns alle mal ein bisschen besser kennenzulernen, sollte ich euch sagen, der Digger, der ist so ein kleiner Bauer, der isst nichts anderes. Der isst weder Obst noch Gemüse, bei dem kommt nur Fleisch auf den Teller. Und dann saß ich da beim Raclette und ich habe gesagt, Leute, ich würde kein Fleisch mehr essen, aber deren Raclette-Platte sah um einiges besser aus beim Brutzeln als unsere Gemüseplatte, muss ich ja schon sagen, als Vegetarier.
Das glaube ich, ja.
Vor allem der Lachs, der sah so geil aus. Ich meine, ich fand Lachs schon immer eklig und ich würde auch niemals nochmal Lachs essen, abgesehen vom Geschmack sogar. Aber Mann, sah dieser Lachs auf dieser Platte geil aus, ey. Da ist mir Wasser im Mund zusammengelaufen.
Die ganzen Meeresfrüchte, die da drauf lagen. Jakobsmuscheln hatten wir da oben noch drauf liegen. Ja. Und Gambaretti und keine Ahnung. Und steh mal kurz auf, was hast du für ein Pullover an heute?
Dragon Ball.
Ah, okay, ja, das ist Dragon klar. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, ob du den Raclette-Pullover immer noch
anhast. Und der Digger, der hat sogar damals sich aus dem Yps-Heft, wenn ihr es noch kennt, oder aus der Mickey Mouse, hat er sich die Urzeitkrebse 20 Jahre groß gezüchtet. Da hat sie dann auf dem Raclette-Tisch gehauen. Da waren diese großen Hummerviecher, ey.
Das war so geil. Die Mickey Mouse-Dinger waren doch immer so geil, Alter, wenn da irgendwelche Urzeit-Dinger drin waren. Das ist so cool.
Ey, Junge, da ist doch noch bei irgendwem ist da noch nie was draus geworden. Da war doch einfach nur Pulver, oder?
Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern, aber trotzdem, Yps-Heft war immer das Highlight überhaupt.
Die Wichser haben einfach Sägemehl in die Tüte gepackt und haben einfach Urzeitkrebse. Und Hauptsache, die Blagen stehen dann 10 Stunden vorm Aquarium und gucken, dass da irgendwelche Viecher wachsen, weißt du? Und die Eltern denken sich so, was für ein Idiot, ey.
Ich habe mir damals aber tatsächlich eher die Mickey Maus habe ich mir geholt, jeden Donnerstag immer. Und echt? Nicht die Yps-Heft-Geschichte. Weil die Yps-Comics fand ich halt eben irgendwie eher immer räudig, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ja, auch in der Mickey Maus gab es natürlich auch Urzeitkrebse. Das ist ganz klar.
Aber Yps-Heft hat immer die geilsten Spielzeuge, muss man sagen, Alter.
Ihr kennt aber auch noch Mad TV, oder?
Ja, klar.
Die Zeitschrift Mad. Ist einfach zu geil. Aber vor allem die Serie. Habt ihr die Serie schon mal gesehen?
Alfred
also die Show selbst.
Ja, Mann. Da auf jeden Fall.
Alter, göttlich, Mann.
Auch gut. Pass auf, wir können ja noch mal als ganz kurze Einleitung, vielleicht noch interessant, weil wir es beim letzten Mal gar nicht thematisiert hatten. Ist in den letzten 2 Wochen irgendwas Cooles, Neues bei euch eingezogen, was ihr vielleicht noch mal hier raushauen wollt, was die Community von uns nicht weiß, weil die stehen ja immer drauf, zu wissen, was die Spacken für neuen geilen Scheiß gekauft haben.
Immer, du möchtest auch immer sehr gerne, dass ich meine Neuzugänge im Vorfeld hier schon für die Zuhörer spoilere.
Okay, Selçuk, du mal, Stefan Stock gerade. Stefan muss gleich einen Satz nochmal von neu anfangen.
Ich überlege gerade, aber beim letzten Mal haben wir eigentlich gesagt, wir wollen uns Vorsätze setzen, dass wir nichts mehr kaufen.
Also, ja, aber der Kauf war ja bis zum der 1. Januar. Ich habe davor noch gut gekauft, Digga. Ich habe nochmal richtig Rakete gegeben.
Der letzte Einzug war bei mir Dungeon Degenerates und Risiko Evolution.
Okay. Da war nichts mehr. Ich habe mir noch Marco Polo 2 gesnackt, nachdem ich es beim ersten Mal so geil fand. habe ich mir gedacht, wie gesagt, snack ich mir Marco Polo 2. Dann habe ich mir noch ein Dark Souls All-In besorgt, weil, ja, hat sich so ergeben. Ich habe damals mal ganz lustige Geschichte. Vor 3 Jahren habe ich noch meine Ausbildung gemacht. Ich bin, falls Leute das interessiert, ich bin Mechatroniker für Kälte- und Klimasystemtechnik und hatte da zu dem, das war mein letztes Ausbildungsjahr, nicht ganz so viel Geld und dann lief die Dark Souls Kickstarter-Kampagne und ich als riesiger Dark Souls-Fan wollte es unbedingt haben, aber irgendwie habe ich zu dem Zeitpunkt, war es mir nicht wert, von meinen 400 Euro Lehrgehalt noch ein Dark Souls mit reinzuhauen. Deswegen dachte ich mir, komm, Alter, du bist in einem halben Jahr fertig mit der Ausbildung, snackst es dir einfach, wenn es ausgeliefert wird, fürs Doppelte, weil dann hast du auch viel mehr Geld. Hab mir dann bei so einem Typen, vielleicht hörst du auch zu und kannst mir dann mal endlich bei WhatsApp wieder antworten, hab mir dann bei so einem Typen, der wohl mehrere gebacken hat, das Grundspiel geholt. Der wollte damals, glaube ich, 170 dafür haben oder 180. Und halt natürlich mit Stretch Goals. So. Ja, das ist schon 3 Jahre her. Die Stretch Goals wurden jetzt ausgeliefert. Und ich habe ihn jetzt halt schon ein paar Mal angehauen. So die letzten Monate meinte der immer, der hat noch nichts gehört, der hat noch nichts gehört. Und jetzt, wo alle die Stretch Goals haben, habe ich ihn halt nochmal angeschrieben und er sagt, er hat immer noch nichts gehört. Der sagt aber irgendwie, haben die den Support dicht gemacht, das läuft jetzt über eine andere E-Mail oder was weiß ich, keine Ahnung. Fakt ist, ich habe dem halt gesagt, ja, so jetzt, ich, keine Ahnung, was ist denn jetzt los, wie machen wir das denn jetzt? Ich hätte jetzt eigentlich schon mal gerne, dass wenn er sagt, er hat wirklich da mit dem Support hin und her geschrieben, er hat noch keine Versandadresse, hat noch nichts bekommen, würde ich das gerne sehen, würde ich gerne E-Mails sehen, dass er da wirklich mit denen kommuniziert hat. Weil ich stehe jetzt da halt ohne Stretch Goals, er sagt, er hat noch nichts bekommen und hat auch noch nichts gehört und ist da gerade am Klären. Ich muss ihm jetzt vertrauen, muss warten. Fakt ist, ich habe die Grundbox die ganze Zeit, ich habe es nur einmal reingespielt, habe aber gesagt, pass auf, ich möchte die volle Erfahrung haben. Ich zock das Ding erst, wenn alles da ist. Und ja, jetzt stehe ich da, weiß noch nicht, kriege ich die Stretch Goals irgendwann mal, kriege ich sie nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, fuck off, ich habe jetzt für einen guten Kurs ein bisschen was ertauscht, habe ich mir Dark Souls All In mit allem Pipapo, Zip und Zap, gebe jetzt halt einfach das Grundspiel, was ich noch habe, einfach ab. Und verkauf das dann oder tausch das dann bei Gelegenheit. Und wenn die Stretch Goals dann irgendwann noch kommen sollten, keine Ahnung, kann ich die auch nochmal extra verkaufen, ne? Von daher habe ich mir auch noch ein Dark Souls All-In gesnackt. Und ich glaube, das war's auch grob. Ja, das war's auch grob. Also, ne? Da war wahrscheinlich ein bisschen was dabei, was mir jetzt nicht mehr direkt auf dem Schirm ist, aber ja, das ist jetzt erstmal egal. Leute, unser Thema heute. Haben uns gedacht, wir hatten das schon mal irgendwie angeschnitten, dass wir da mit euch drüber reden wollen, weil für uns ist es eigentlich so, da muss man nicht so viel drüber reden, weil eigentlich gibt's da, wissen wir alles darüber, aber ihr seid ja nicht so krasse Opfer wie wir. Und zwar geht's heute um Kickstarter. Wir wollen einfach mal reden, drüber reden, was ist genau Kickstarter, falls ihr das noch gar nicht so genau wisst, weil da gibt's ja wirklich auch Leute, die sich da gar nicht so auskennen. Wie kickstartet man? Worauf sollte man achten? Gibt's Dinge, bei denen man aufpassen sollte? Was sind so heiße Sachen, die wir schon gebacken haben und die auch angekommen sind? Oder was kommt bald? Generell so einfach mal so einen großen Kickstarter-Talk. Ja. Wo sollen wir da anfangen, Leute?
Hätte mal kurz eine kleine Zwischenfrage an der Stelle noch. Ist das hier eigentlich abgesprochen, Chris, was du alles erzählst hier im Podcast?
Oh Mann, weißt du, jetzt musst du wieder ein. Nur weil du mit deiner Freundin nicht darüber talkst, machst du dich jetzt wirklich darüber wieder lustig?
Ist das eigentlich abgesprochen, was du hier erzählst? Nicht, dass nachher.
Also für den Hintergrund.
Ist der Content freigegeben?
Der Stefan lässt jetzt wieder den harten Hund hier raushängen, damit ihr den Hintergrund kennt. Wenn ich Geschichten erzähle, die ich hier mit meiner Freundin erlebe, wie zum Beispiel, dass sie einmal übers Board gehauen hat, weil sie so aggro war, dann frage ich sie vorher, ob das für sie okay ist, dass ich das erwähne. Weil ich habe halt einfach keinen Bock, dass ich hier zu Hause den Haussegen schief hängt. Ich habe schon genug Glück, dass sie die Schnauze hält, dass ich so viel Scheiße kaufe und das einfach so alles mitmacht und meine ganzen anderen Macken mitmacht. Dann kann ich ja ruhig mal fragen, wenn ich Scheißgeschichten über sie erzähle. Und ich lasse sie nicht so, Stefan, wie du, Svetlana, immer ins offene Messer rennen.
Ja, du übelster Knecht. Also ihr wisst auf jeden Fall, ihr wisst auf jeden Fall, das, was der Chris raushaut hier, ist vorher schon mal durch eine zweite Instanz gelaufen. Das wurde bei Carina, hatte das alles so schon mal erzählt. Der übt auch vorher immer schon, bevor der Podcast losgeht, macht er immer so.
Du bist so behindert, Alter.
Und erzählt dann bei Carina alles das, was sie erzählen will. Und sie hakt dann so ab, was genehmigt ist und streicht dann halt gegebenenfalls noch ein paar Sachen einfach raus, ne? Ja, Kickstarter. Ich habe vor Urzeiten auf dem Kanal mal ein Video gemacht, was ist Kickstarter, wie funktioniert Kickstarter und irgendwie kommen wir ja auch im Podcast immer wieder mal so auf das Thema Kickstarter. Ja. Und wir gehen heute mal so ein kleines bisschen davon aus, ich würde ja gerne dann auch beide Seiten mal ein bisschen sensibilisieren oder auch das die Folge interessant machen. Und zwar einmal für die Leute, die vielleicht noch nicht gekickstartet haben, die einfach mal wissen wollten, was das überhaupt ist. Und zum anderen aber auch dann mal über Sachen sprechen, die vielleicht auch interessant sind für die Leute, die schon viele Sachen gebackt haben. Der Selçuk ist ja einer, der backt nicht so viel bei Kickstarter. Ich glaube, von uns allen bin ich das größte Kickstarter-Opfer. Dann kommt der Chris, dann kommt der Daniel und dann am Ende der Selçuk. Wir haben alle schon mal gekickstartet. Was ist Kickstarter überhaupt? Kickstarter ist eine Crowdfunding-Seite. Da kann man, wenn man ein Projekt hat, das muss auch kein Brettspiel sein, es kann irgendwie was sein, man hat eine gute Idee, die man gerne verwirklichen würde, hat aber nicht das notwendige Kapital dafür, stellt man dort ein Projekt online mit einer möglichst detaillierten Beschreibung und Bildern und so weiter und so fort. Das ist am besten schon, braucht man einen guten Prototypen, alles was nett ein bisschen aussieht, weil letztlich ist es nichts anderes als ein Werbeauftritt. Und dort wirbt man dann für sein Produkt und interessierte Unterstützer können dann backen, also backen in dem Fall, die geben halt eben Rückendeckung, Backup, indem sie eine Summe X da rein finanzieren und dafür bekommt man dann am Ende das Produkt oder man kann auch die Sachen einfach so mit einer Spende unterstützen, wie auch immer. Es gibt verschiedene Belohnungsstufen dabei alles. Und wenn dann da der Zeitraum abgeschlossen ist, das Finanzierungszeitraum, der geht normalerweise so 30 Tage normalerweise im Durchschnitt bei einem Projekt, dann dauert das 2 Wochen, dann bekommt der Projektgründer von Kickstarter abzüglich, ich glaube 10% sind es, glaube ich, was Kickstarter einbehält, die Kohle und kann dann damit anfangen, sein Spiel zu produzieren oder seine Idee, was auch immer er da klar gemacht hat. Und sobald das dann alles fertig ist, bekommt dann jeder sein Spiel zugeschickt. Das hat natürlich Vorteile und Nachteile, weil letztlich ist das Geld weg, teilweise dann auch für mehrere Jahre ist das Geld erstmal weg, weil das dann beim Produzenten oder beziehungsweise bei dem Verlag ist und man muss dann immer so ein bisschen hoffen, ne? ob das Game dann überhaupt noch ankommt oder ob das nicht ankommt. Ich kann sagen, ich habe bisher fast ausschließlich positive Resonanz erfahren eigentlich, ne? Was
Set the Watch.
Ja, fast ausschließlich. Da kann man ja gleich nochmal auf schlechte Erfahrungen nochmal ein bisschen zurückkommen. Ich mache jetzt einfach mal eine App hier mal auf und würde euch dann erstmal fragen, wie viele Kickstarter habt ihr denn schon gebackt?
Ich habe 33 Projekte.
Okay. Gut, da sind so ein paar 1-Dollar-Dinger bei, die ziehe ich jetzt mal ab. Dann waren es so um die 21.
Aber muss dazu auch sagen, ich habe auch ein paar Sachen immer über andere mitgebacken, um mir Versandkosten zu sparen. Also sagen wir mal, sind wahrscheinlich an die 40.
Krass. Okay, bei mir waren es insgesamt über Kickstarter eigentlich nur 2 Projekte und eins davon war ein Brettspiel.
Was war das andere? Ein Analvibrator?
Das andere war ein Analvibrator, ja.
gut geraten.
Das ist gut geraten. Da war ich auch drin. App gesteuert.
Ja. Ja, Stefan, du kannst auch noch raushauen.
Ich habe 69 unterstützte Projekte.
69?
Glaub, 65, der hat 69 wenn man, gesagt. Vor allen Dingen, wenn man 65 unterstützt hat, dann kriegt man eine ganz tolle E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt super Bäcker bei Kickstarter. Und denkst, oh Gott, ist es wirklich schon so weit, dass ich so ein elender Haufen bin, der so viel Kohle da reingepumpt hat, man, unglaublich.
Hat man aber keinen Vorteil von, außer diesem Button, dass man super Bäcker ist, oder?
Nee, hat man gar nicht. Also es kann auch keiner sehen, glaube ich. Es interessiert auch
doch,
keinen.
Das sieht man.
Ja?
Ich habe schon Profile von Leuten gesehen. Ich habe jetzt bei dir noch nicht geguckt, aber ich habe das schon gesehen, dass das irgendwo stand bei Leuten.
Dann dann sollte jeder zusehen, dass er schnell auf 65 Projekte
kommt. Das hat schon so ein bisschen Eier auf den Tisch legen, ne?
Ja, ist das schon halt eben. Der Typ hat finanzielle Balls, weil er sich 1000 Sachen halt eben gönnt, ne? Grundsätzlich kann man immer absehen, wann das Produkt dann kommen soll. Und es gibt dann so eine Update-Funktion, da kann der, wie nennt man es, Projektersteller regelmäßige Informationen rausgeben, wie der aktuelle Stand ist. da ist es auch so von Firma zu Firma unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen einmal die Woche ein Update für die Bäcker oder es ist halt eben einfach so, dass alle paar Monate eins kommt. Negativbeispiel, sage ich mal, ist Kingdom Death Monster. Da kommt zweimal im Jahr, manchmal dreimal im Jahr kommt irgendwie ein Update. Positivbeispiel, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist Dungeon Crusade, der Roger Deering. Der macht jeden Freitag, seit Jahr für Jahr macht er jeden Freitag ein Update. Das Game ist immer noch nicht da, aber ist ja auf einem guten Weg. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das finde ich persönlich, ist es so, bei so vielen Sachen von diesen 69 Projekten warte ich noch auf 27. Natürlich kriegst du da mal Updates. Mittlerweile lese ich die Updates noch nicht mal mehr und irgendwann in der ruhigen Minute klicke ich mal alle durch, die noch nicht da sind. Ah, wie ist da der aktuelle Stand? Wie ist da der aktuelle Stand? Wie ist da der aktuelle Stand? Ich finde es aber, gerade wenn man anfängt zu Kickstartern, ist das eine unheimlich spannende Zeit. Ich bin damals mit Spielen, auch Dark Souls war mein erstes Kickstarter-Projekt tatsächlich. Und da war ja auch so eine Kampagne, da ist aufgrund der Lizenz natürlich viele Leute sind da reingegangen und jeden Tag wurden ein oder zwei Stretch Goals weggenockt, wo es wieder noch neue Miniaturen gab. Und dann gab es nochmal Miniaturen und noch mehr Karten und noch mehr Sets und keine Ahnung, weiß der Geier was. Und das fand ich halt total spannend, weil direkt so eine lebendige Kampagne mit zu erleben. Und zwar Stretch Goals, was sind Stretch Goals überhaupt? Du hast halt, was lacht ihr schon wieder da, ihr kleinen Hunde? Ja, was sind Stretch Goals?
Manchmal bei dir. Skype fickt gerade alles hier.
Ja, oh Mann, Alter. ist er ja nur im Skype, ist er dann nicht in einem normalen Podcast, weil der Ton wird ja separat aufgenommen. Haben die Leute diesmal Pech gehabt.
Ja, also alle Leute,
ihr seht, ich hänge nämlich hier, für die Leute, die hier zugucken, ich hänge nämlich im Schlafzimmer, ja, weil es mit einer Buchhaltung macht, bin ich ausquartiert worden und hänge seit den zwei Folgen jetzt hier im Schlafzimmer mit dem Laptop. Ich habe keine Ahnung, warum es so behindert ist. Beim nächsten Mal hocke ich wieder woanders. Was sind Stretch Goals? Und zwar kann man das Grundspiel dafür eine bestimmte Finanzierungssumme backen und wenn dann nochmal 10.000 Euro mehr zusammenkommen, da lachen wieder alle nur. Komm, dann erzählt ihr doch mal die Scheiße. Geht mir nicht auf den Nerv.
Nein, das Problem ist, Stefan, alles gut. Wir hören dir ja gerne zu, aber ab und zu hängt es halt. Erzähl weiter. Und wenn dann so und so viel Geld zusammenkommt, dann...
Dann wird halt eben ein weiteres Ziel freigeschaltet und dann gibt es nochmal extra Miniaturen. Das sind Stretch Goals. So, erzähl lieber anders von euch mal was.
Ja, naja, aber es ist ja gerade, das ist ja genau das, wo Kickstarter die Sogwirkung draus zieht und was mich auch sofort dann getriggert hat, eben dieses Gefühl, dass das Ganze lebendig ist, dass du dann wird das nächste Ziel freigeschaltet, du kriegst noch mehr Content für das Spiel und so weiter und so fort. Und natürlich der Exklusivcharakter, ne? Also Kickstarter ist ja meistens auch so, dass dann gesagt wird, okay, es gibt für die Bäcker gibt's exklusiven Content, der in Retail-Versionen halt nicht dabei ist. Und das ist natürlich auch immer so ein Argument. Also erstens kriegt man es eher normalerweise. Ne? Es gibt ja auch mittlerweile Verlage, wo das schon mal anders ist. Da fucken die Leute sich ab. Das ist auch nicht so schön, weil man steigt auch mit ein, um es natürlich auch durchaus eher zu bekommen und auch den exklusiven Content mitzunehmen. Klar.
Ja, jetzt fällt mir gerade noch ein, ich habe noch bei der Spieloffensive sogar noch ein Spiel mit dabei gehabt, das war Champions of Midgard, habe ich dort noch gebacken, also habe ich rein theoretisch zwei Spiele gebacken. Aber was mich zum Beispiel bis heute, bis dato eigentlich abgehalten hat von Kickstarter, war erstens immer, dass die Spiele auf 90%, 95% auf Englisch waren. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt, war meine Spielgruppe, sag ich mal, jetzt noch nicht so fest im Thema, dass ich jetzt anfangen wollte, irgendwelche englischen Spiele noch mit anzubringen und dann die wieder abzuschrecken. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, aber bin trotzdem eigentlich der Meinung, dass ich zum Großteil meiner Spiele eigentlich auf Deutsch haben möchte. Wenn es mal ein Spiel gibt, was mich extremst triggert und was ich extremst gerne haben will, hole ich es mir auch mal auf Englisch. Aber ist eigentlich eine richtige Ausnahme. Was mich aber über die Zeit ein bisschen verschreckt hat bei Kickstarter, wo ich dann auch jedes Mal gesagt habe, boah, ich glaube, ich steige nicht ein, ist einfach die Masse an Content, die du da bekommst für ein einziges Spiel. Und wenn ich mir überlege, wenn man nur als Beispiel jetzt das Batman-Spiel sieht, dass du da dann, was weiß ich, zwei, drei Kartons hast, die größer sind als, die meisten Regalfächer und du musst sie dann extra verstauen. Und eigentlich ist es nur ein Spiel und für das Spiel hast du dann so viel Content, dann denke ich mir, okay, bin ich dann eher so der Typ, nehme ich mir dann nur Grundpledges mit. Aber sogar bei den Grundpledges, bei den Basispledges ist es ja so, dass alleine schon die Stretch Goals wieder neue Kartons mitbringen. Also denke ich mir jedes Mal, es war jetzt der Fall mit The Great Wall. War jetzt ein relativ aktueller Kickstarter mit diesem ja, Japano-Setting und Worker-Placement. Und da gab es ja diese zwei Packungen. Das heißt, du konntest es dir einmal mit Meeples, also mit Holzmaterial holen und einmal eben mit diesen Miniaturen. Das Spiel selbst, wenn du es dir angesehen hast, die Boards und alles, was auf dem Spiel drauf war, war eigentlich geschnitten, gemacht und getan genau für diese Miniaturen. Aber du konntest es dir als Holzversion in günstigerer Version backen. Mhm. Wäre ich jetzt eingestiegen, auch wenn die meisten gesagt haben, ich nehme es mir als Holzversion mit, ich spare mir einen Haufen Geld, wäre ich hundertprozentig mit Miniaturen eingestiegen, weil für mich das Spielgefühl eigentlich die Miniaturen erst rübergebracht hat. Mir hat das Spiel aber letztendlich nicht so mega krass gefallen, deswegen bin ich gar nicht eingestiegen. Nur, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre ich eingestiegen, hätte ich wieder einen Haufen Miniaturen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hasse diese Miniatur-Inlays in Kartons. Ich könnte da kotzen.
Wir können jetzt halt auch mal direkt, wenn wir direkt an das Thema nochmal anknüpfen. Ja. Ich war auch erst so, dass ich mir gedacht habe, safe, man braucht auf jeden Fall die Mini-Version. Hab aber mal, wenn ich mal hinterher ehrlich drüber nachgedacht habe, Alter, es ist 1:1 dasselbe Spiel. Du hast einen Haufen unbemalter Miniaturen, die du niemals bemalen wirst, weil das Spiel wahrscheinlich nicht so übergeil wird, dass du da mega Bock drauf hast, weil es auch einfach viel zu viel ist. Dann sind diese ganzen Soldaten, sind diese kleinen Lords of Hellas Miniaturen, das ist auch nicht immer sofort klar in der Kickstarter-Kampagne, dass du denkst, ey, das sind alles ganz normale Blood Rage-Minis. Nee, das sind alles diese ganz kleinen. Und dann dachte ich mir ganz im Ernst, ich bin am Ende doch in die Holz eingestiegen, weil ich mir dachte, für den Preis, du kriegst es hinterher wieder richtig gut weg, wenn es nicht geil ist. Und zweitens, es ist genau die Hälfte gewesen, Alter. Bezahle ich jetzt 50 Euro für ein Spiel oder bezahle ich 100 Euro für ein Spiel? Für dasselbe Spiel, Chris, nicht mehr Inhalt.
Chris, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Also ich bin ein Mensch, der nicht drauf guckt, wie die Spiele aussehen. Ich gucke mir meistens eben an, was das Spiel hergibt. Also ich bin ein extremer Fan von Holzmaterial. Aber in dem Spiel habe ich es irgendwie gefühlt. Da habe ich einfach das Feeling gehabt, ich brauche einfach in dem Spiel die Miniaturen. Nur das Spiel hat mich einfach nicht gehuckt. Also,
ja, mich auch nicht.
Aber sorry, nicht mehr Inhalt stimmt doch gar nicht. Du hast mehr Inhalt, die Miniaturen. Also
ja, nee, ja, es geht aber um Spiele, die Inhalt. Also nicht irgendwelche extra Module, nix.
Ja gut, das nicht, nee, das stimmt.
Oder wolltest du noch was sagen, Selchuk?
Ja, ich wollte kurz noch was dranhängen. Auf jeden Fall habe ich das Spiel nicht gebackt und was ich noch zu den Miniaturen sagen wollte, ist, wie ist es bei euch? Also ihr habt ja einen Haufen Miniaturenspiele und macht ihr bei diesen Miniaturspielen jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr die aufbaut, baut ihr die danach wieder komplett in diese Inlays, wieder in die Packung rein?
Ja. Ich mache meistens ein Foto davon.
Weil bei mir ist es echt so, wenn ich Miniaturenspiele hab und egal welche Miniaturenspiele ich hatte oder hab, ich pack die wirklich letztendlich in Tüten rein, weil ich bemal sie nicht. Also bei mir wird keine Miniatur bemalt und dadurch ist das letztendlich ein Plastik, das nicht kaputt geht und ich schmeiß die in Tütchen rein und verstau die in diesem Karton drin.
Fällt mir nichts mehr zu ein.
Habe ich am Anfang auch gemacht in meinem Hobby. Blood Rage beispielsweise habe ich auch alle in eine Tüte dann nachher geschmissen, die kleinsten so getrennt, weil mir das zu nervig war. Oder bei Arcadia Quest. Heutzutage mache ich das tatsächlich nicht mehr. Hab allerdings auch ganz wenig Spiele, wo es noch so ist. Weil, wenn ich es bemal, steht die Sachen eh in der Vitrine. Die schleppe ich dann gar nicht irgendwie großartig woanders hin. Da ist dann auch für mich okay. Ich habe aber ja jetzt, genau wie Chris und Daniel, du nicht. Du hast Folklore auch auf der Messe gekauft für einen Fuffi, nee, du nicht, ne? Und da ist es tatsächlich so, da ist es ein offenes Inlay, da ist es nicht so super eng reingepresst, sondern die liegen da vernünftig drin. Und es ist tatsächlich auch noch ein Ausdruck drin, mit so einem Blatt Papier, wo du genau siehst, welche Mini quasi wo reinkommt. Der liegt einfach so da drüber. Das ist dann natürlich auch super, super nice. Weil dieses Puzzle nachher ist ja ein Spiel in sich, die Sachen reinzukriegen. Und es passt nie, wenn du nicht vorher ein Foto gemacht hast.
Selbst
wenn du vorher ein Foto machst, dann hast du das Spiel vor 3 Monaten zum letzten Mal gespielt, dann suchst du dieses Kackfoto wieder raus und so. Es ist auf jeden Fall super nervig. Von daher kann ich das durchaus verstehen. Wenn du es dann nachher verkaufen willst, das Spiel, und du hast dann aber dieses Inlay nicht mehr, ist das auf jeden Fall
das
super
behindert, weil das
dann hast du es so in der Plastiktüte, ne?
Nee, also die Inlay-Dinger tue ich dann immer bei mir. Ich habe so kleine IKEA-Boxen, die habe ich irgendwo in der Ecke stehen und da tue ich diese Inlay-Fächer immer rein. Aber ich muss auch zugeben, Blood Rage ist das, ich glaube, das einzige das einzige Miniaturenspiel, richtige Miniaturenspiel, jetzt, außerhalb von den Mini-Furz-Miniaturen, das ich noch in meinem Regal, glaube ich, habe, weil Rising Sun war, glaube ich, das letzte, das ich dann auch verkauft habe. Ja.
Also ich muss sagen, das ist natürlich echt wirklich extrem. Also am schlimmsten ist es bei mir tatsächlich bei Mystic Battles Pantheon. Weil das sind ja zwei Kartons doppelt mit Inlays und nur diesen Figuren drin. Und das ist jedes Mal ein Act, die Dinger ein- und auszusortieren, ja, ja, und da wieder reinzukriegen. Auch mit Fotos ist es trotzdem. Also da sind andere Lösungen schon besser.
Ich kann ja auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ich denke mal, wir werden ja alle ein bisschen was zu erzählen haben und werden dann auch wieder von Höchstchen auf Stöckchen kommen. Für alle die, die noch nicht gekickstartet haben, es ist halt oft in Kampagnen so, dass ihr verschiedene Levels habt, wo ihr einsteigen könnt und euch überlegt, was davon wollt ihr haben. Manche Level bringen halt einfach viel mehr Inhalt, so dass ihr sagt, in dem ersten Level für 80 Euro kriegt ihr nur das Grundspiel. In Level 2 kriegt ihr vielleicht für 110 Euro das Grundspiel in einer Deluxe-Version. Und dann gibt's noch eine Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel, ja, 3 ist, ihr bekommt für 150 Euro das Grundspiel mit allen Erweiterungen. Man kann dazu aber sagen, dass man sich eigentlich nie immer direkt entscheiden muss. Man kann eigentlich auch in den meisten Kampagnen, wenn es nicht versteckt irgendwie einen erhöhten Preis dafür gibt, für 1 Euro oder 1 Dollar einfach einsteigen. Und dann kann man sich halt noch sehr lange entscheiden, was man eigentlich haben möchte. Weil nachdem die Kampagne abgelaufen ist, dauert es oft noch 1, 2, 3 Monate in der Regel, vielleicht auch mal eher oder so, dass halt erstmal dieser Pledge-Manager online geht. Und der Pledge-Manager ist dann quasi eigentlich auch erst diese Plattform, auf der ihr genau aussuchen könnt, was möchte ich eigentlich aus dieser Kampagne, wo ich jetzt hier für 1 Dollar eingestiegen bin, eigentlich haben. Ihr könnt euch dann aussuchen, ich möchte das Grundspiel haben, ich möchte die Erweiterung haben und die. Dann packt ihr da alles rein und dann bezahlt ihr es erst. Ne? Ihr habt dann da also echt noch meistens lange Zeit. Klar, manchmal ist man so sicher von irgendeiner Kampagne, dass man sich sagt, komm, ich gehe jetzt hier eigentlich all in rein. Gerade wenn es halt solche Sachen gibt wie Early Birds. Early Birds ist es zum Beispiel, wenn eine Kampagne launcht, dann ist an dem Tag, könnt ihr für 24 Stunden einsteigen und in den ersten 24 Stunden kriegt ihr noch irgendeinen speziellen Bonus. Dann lohnt es sich natürlich schon, direkt mit dem ganzen Pledge-Betrag einzusteigen, weil sobald die Kampagne als erfolgreich endet, das Buch wird eigentlich sofort in der Regel am selben Tag auch noch eure Kreditkarte belastet. Ne, aber wenn es kein Early Bird gibt, könnt ihr eigentlich auch immer für einen Dollar einsteigen und könnt euch dann hinterher überlegen, was nehme ich eigentlich davon. Und ihr könnt euch auch hinterher entscheiden, einfach gar nichts davon zu nehmen. Also wenn ihr dann in 2 Monaten sagt, so eigentlich will ich das doch nicht haben, ja, dann habt ihr quasi einen Euro oder einen Dollar in der Hose geschissen, aber dann ist es halt, ne, mein Gott, dann habt ihr auf jeden Fall das Geld, habt ihr lieber einen Dollar verschwendet, als hinter ein Scheißspiel gekickstartet zu haben. Naja, so könnt ihr auf jeden Fall immer ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Man lässt sich nämlich sehr oft dazu verleiten, bei Kickstarter viel, viel mehr zu bezahlen, als man eigentlich müsste, weil man sich denkt, man braucht alles oder man möchte gerne alles. Verstehe ich, weil gerade wenn eine Kampagne Kickstarter-exklusiv ist und man das, wenn sie nicht gerade lügen, niemals im Handel kaufen kann, dann geht man gern auch mal all in. Beste Beispiel ist, Stefan und ich sind bei Colonies eingestiegen, so ein so ein Weltraumspiel, wo man einen Planeten besiedelt und mit so super viel Elektroteilen und eine App, so ein Mörderding für, was weiß ich, 300 Euro oder 250 Euro. Da bin ich natürlich auch all in gegangen, weil es dann noch mal ein paar extra Karten gab und so ein bisschen anderen extra Kram, weil ich danach halt eigentlich nicht mehr die Chance habe, da dran zu kommen. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass von keiner einzigen Kickstarter-Kampagne, die ich jemals hatte, von keiner, ich den ganzen Extra-Kram, den ich dabei gekriegt habe, jemals einmal ausgenutzt habe. Ich kann, beste Beispiel, Resident Evil, das Boardgame. Ich habe nur den Grundpledge gemacht. Es kommen 4 dicke Kartons an. Ich habe nur das Grundspiel alleine gespielt. Da ist genug Kram drin, denn man eigentlich braucht man Extra-Kram nicht. Mystic Battles Pantheon, habe ich mir den Grundpledge besorgt. Bei mir 2 riesen Boxen, hab dann mir noch ein extra Trojaner-Erweiterung also zugeholt und dachte mir, fuck, jetzt will ich alles. Ich will die anderen 4 fetten Boxen auch noch. Dann habe ich mir aber beim Auspöpeln und beim Spielen mir mal gedacht, Alter, du draftest dir deine Armee zusammen beim Zocken. Du hast so ein Stapel Armeen, selbst wenn ich das Spiel jeden Tag einmal spielen würde, 4 Monate hintereinander. Dann hätte ich zwar vielleicht jede Fraktion einmal gespielt, hätte aber untereinander noch gar nicht die ganzen Kombinationen herausgehauen, die man auch nochmal ausprobieren kann. Das heißt, eigentlich ist zu 80% der ganzen extra Scheiß, den man kriegt, ist einfach nur haben und man wird es niemals benutzen. Ganz, ganz, ganz selten ist es halt nur mal so der Regelfall. Ich kann sagen, dass gerade Stretch Goals sich lohnen, ne, die einfach nur Components, also die ganzen Komponenten, die dabei sind, nochmal als Deluxe-Variante rausbringen. Ne, da ärgere ich mich zum Beispiel bei einem Spiel wie Endeavor, dass da dann zum Beispiel die Kanonen sind in dem Grundspiel einfach nur so Pappmarker und in der Kickstarter-Variante, da hast du halt dann irgendwie nochmal so richtige Plastikminiaturen und so. Ne? Also, wenn ihr irgendwie in eine Kickstarter-Kampagne einsteigt, dann lohnt es sich hauptsächlich nur für die Deluxe-Varianten. Aber also ich kann halt von meiner Seite aus sagen, ich habe den ganzen Stretch-Goal-Kram und die ganzen Extra-Buys noch nie wirklich ausgekostet.
Also die meisten Stretch-Goals, zumindest die ersten, sind ja eigentlich auch immer Qualitätsdinger. Also dickere Boards, Line-Finished-Karten, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann kommt natürlich irgendwann der ganze Content. Aber das ist ja auch irgendwie auch eigentlich ein Nachteil, finde ich, manchmal von Kickstarter. Teilweise wirken diese Projekte auch schon sehr aufgebläht. Also um auch ja noch mehr Stretch Goals und noch 50 mehr Miniaturen mehr als der andere zu bieten. Und aber wie du schon sagst, das meiste davon wird man wahrscheinlich nie spielen.
Ja. Stefan, du wolltest deinen Mund schon 5-mal aufmachen, was willst du sagen?
Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass man die Erweiterung niemals spielen wird. Wir sind natürlich auch Leute, die backen sich 20, 30 Spiele, wenn aber Leute sagen, ich habe Bock auf ein so ein Spiel oder machen ihren ersten Kickstarter und haben die Disziplin, das irgendwie zu machen und lieben dieses Spiel dann tatsächlich auch, die kommen garantiert auch in den Genuss, die ganzen Erweiterungen von dem ganzen Kram zu spielen. Aber wir haben ja auch das Problem, wir schöpfen die ganzen Sachen ja nicht aus. Natürlich, ich bin auch immer ich bestelle immer alles mit Erweiterungen, was natürlich super dumm einfach im Endeffekt ist. Weil hier und da zockt man natürlich mal schon mit Erweiterung. Bei Mythic Battle Pantheon, finde ich, braucht man schon Erweiterung, weil man einfach Bock hat auf noch mehr Auswahl bei noch mehr Dingern. Wir haben es jetzt 4-5 Mal oder was haben wir jetzt gespielt? Ich glaube, wir haben fast alle von den Helden und Monstern jetzt irgendwie mal gesehen. Ja. Und da hat man schon Bock, noch mal ein bisschen was anderes einfach noch zusätzlich auszutesten. Natürlich braucht man das nicht. Es funktioniert auch so gut und man hat bestimmt noch nicht sämtliche Kombinationen. Also das gibt auch so viel Zeug dabei. So viel, oft muss man es schon für die Kombination einfach her spielen. Aber natürlich bei vielen Sachen ist es natürlich auch einfach eine Disziplinfrage, ob man jetzt da einsteigt oder ob man da nicht einsteigt. Bestes Beispiel, Solomon Kane. Hat das einer von euch gebacken?
Nein.
Nee? Okay. Das soll auch irgendwann mal kommen. Da gab es unzählige Erweiterungen, die man im Pledge Manager noch dazu nehmen konnte. Worum geht's bei Solomon Kane? Also der Solomon Kane, das gibt auch einen ganz schlechten Film dazu und irgendwie auf diesem Film beruht das irgendwie, oder eigentlich ist es eine Romanreihe. Der Solomon Kane ist halt so ein Typ und dann wird irgendwie von was Bösem seine Familie weggemorscht und dann geht er quasi auf einen Rachefeldzug. Und wir spielen das Spiel kooperativ und zwar gibt's da den Solomon Kane und wir zocken 4 Ecken seiner Persönlichkeit, wenn du das so für zockst. Der eine ist dann der Mutige, der andere der Bedachte und keine Ahnung. Und wir steuern dann alle 4 diesen einen einzigen Charakter, indem wir dann irgendwie Einfluss auf ihn nehmen könnten im Rahmen der Möglichkeiten, welchen Teil der Persönlichkeit wir von diesem Solomon quasi haben. Und dann zocken wir quasi so eine fette Storyline mit, was weiß ich, wie viel Seiten Text und weiß der Geier und schroten halt eben darum. Und da bin ich tatsächlich auch nicht bei jedem Ding eingestiegen. Andererseits, bestes Beispiel dafür, Medara, hat das einer von euch gebackt? Auch wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Fett eingestiegen ist da jetzt der zweite Print und es gab dafür jetzt 2 Erweiterungen. Ich glaube, eine gab es zum ersten Mal, es gab auf jeden Fall 3 Akte sozusagen. Es ist klar, den ersten Akt, wenn man das nicht wie Gloomhaven 1000 Mal, Verzeihung, 1000 Wochen hintereinander jede Woche einmal zockt, kriegt man es niemals durch und ich bin wieder der 350 € 3 Akte Bäcker. Einfach nur, weil ich nur Bock drauf habe. Kingdom Death, das gleiche eigentlich. Es gibt 12 aktuelle Erweiterungen, muss ich alle haben. Es kommen noch 15 bis 2022, brauche ich auch alle. Gut, bei Kingdom Death ist mein absolutes Lieblingsspiel, da braucht man es definitiv.
Aber wollte ich gerade sagen, das kann ich auch verstehen, absolut.
Ne, dann das neue Aeons Trespasser Odyssey, bin ich auch mit allen Erweiterungen. Das hat über 500 Euro, hat mich das wieder gekostet. Nur, und du hast es halt eben vorher noch gar nicht gespielt. Chris schüttelt jetzt den Kopf natürlich.
Ja, das geben andere Familien im Jahr nicht aus für Spiele, Stefan.
Ja, und das hauen wir halt für ein Spiel dann manchmal irgendwie raus. Aber wir sind da auch wirklich kein Maßstab, man sollte sich kein Beispiel dran setzen. Und es bringt auch Gefährdungspotenzial mit sich eigentlich. Weil, wenn du bei Kickstarter reingehst, musst du eine Kreditkarte haben. So, und es gibt Leute, die haben eine Kreditkarte und sind aber eigentlich nicht für Kreditkarten gemacht, weil du ja quasi die ganze Zeit auf Dispo shoppst. Das wird dann von deiner Kreditkarte einmal im Monat dann von deinem Konto abgebucht, dann wird die Kreditkarte wieder genullt. Da kann ich euch empfehlen, holt euch lieber eine Kreditkarte mit Prepaid, wenn ihr nicht so die Leute seid.
Hab ich.
Ja, du hast sowas, du würdest auch sonst zu, jetzt hol ich mir das noch und das noch und das noch als auf Kreditkarte.
Es ist halt wirklich gut, man kann da Geld draufladen, ne?
Ja, deswegen, ich würde auch empfehlen, holt, wenn ihr so seid wie der Chris, holt euch eine Prepaid-Kreditkarte, ladet dann da 100 Euro drauf, dann könnt ihr auch nur bis 100 Euro dann quasi damit shoppen. Weil es ist schon heftig. Also ich mache quasi einmal im Jahr meine Kreditkarte immer leer. Immer wenn Weihnachtsgeld kommt, null ich das. Ansonsten habe ich meinen festen Beitrag. Der wird jeden Monat irgendwie, ich glaube, 100 Euro oder so werden halt eben abgehoben. Ich bestelle aber eigentlich immer für mehr als 100 Euro ja jeden Monat irgendwelche Spiele, sodass ich dann quasi immer im Dezember meine Kreditkarte einen Abschlag vom Weihnachtsgeld quasi auf null mache. Oder Steuererklärung gibt's dann ja nochmal im Januar oder wie auch immer. Das ist aber trotzdem schon heftig. Also man neigt dazu dann auch, jetzt nehme ich das, den Kickstarter noch und nehme das noch und das noch und das noch, weil du halt eben im Vorkasse, die Kreditkartenfirma geht für dich in Vorkasse so, ne?
Also ich habe es bei vielen Spielen, also Mystic Battles Pantheon habe ich damals zum Beispiel nur bewusst nur den Basispledge genommen, weil ich mir schon irgendwie gedacht habe, diese zwei fetten Boxen mit den ganzen Stretch Goals und eine Kiste ist wirklich nur Stretch Goals.
Du Trottel!
Das reichte mir erstmal aus. Ja. Und wenn das Spiel dann natürlich da ist und man das zockt und man findet es total geil, dann denkt man sich so, ah fuck, ja, hätte ich es jetzt doch mal mitgenommen und jetzt muss ich es mir wieder teurer irgendwie nachkaufen alles. Aber bei anderen Sachen wie bei Too Many Bones oder so, da bin ich direkt mit allem Pipapo und so dann reingegangen. Also, aber das ist schon teilweise echt Wahnsinn, was man da an Zeug dann mitgeliefert bekommt. Also das ist schon echt krass. Aber so generell, habt ihr denn schon mal wirklich negative Erfahrungen mit Kickstarter gemacht? Oder also ich kann vielleicht eine, also bisher muss ich sagen, ist eigentlich alles positiv gewesen bei mir. So Kleinigkeiten, das sind halt oft, wenn du merkst, das sind keine redaktionell betreuten Projekte, so Ein-Mann-Geschichten oder sowas. Da merkt man dann deutlich, dass es da teilweise Abstriche auch an den Regelbüchern gibt oder so. Die sind dann wirklich, da denkt man sich, boah, da hätte schon noch mal irgendwie einer drüber gucken können.
Error of Tribes.
Hätte ich Error of Tribes zum Beispiel. Quad Heroes war auch so ein Fall. Da musste auch später extra noch mal ein FAQ rausgebracht werden.
Weil die Regeln so schlecht waren, oder?
Ja, in dem Sinne nicht schlecht, aber es sind einfach zu viele Fragen. Und ich glaube, das ist dann halt auch
der ist einfach Betriebsblind.
Genau, geworden, da ist dann so ein Auto.
Daniel, denk einfach mal dran, dass du jetzt über finanziellen Erfolg von irgendwelchen Leuten entscheiden könntest, ne?
Das Spiel ist super. Es ist ein ganz tolles Spiel. Aber das Regelbuch lässt halt zu viele Fragen offen. Und da merkst du dann, da hat sich einer viele Jahre mit seinem Spiel beschäftigt. Und Zetschuk, wie du schon sagst, der war wahrscheinlich irgendwann betriebsblind. Der hat viele Sachen vorausgesetzt, die man weiß, wo man dann aber als Neuling vor diesem Spiel sitzt und sich denkt, what the fuck, was soll ich denn jetzt hier machen? Und nirgendwo ist das erklärt. Und das ist natürlich so ein bisschen dieser Nachteil an diesen Kleinprojekten, wobei ich genau das eigentlich gerade geil finde, so Leute bei Kickstarter auch zu unterstützen. Ja, aber da kommen wir halt auch einmal zu dem einen Negativbeispiel, was ich jetzt aktuell habe. Mein allererster Kickstarter, oder was der zweite? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall einer der ersten, wo ich eingestiegen bin, vor 3 Jahren mittlerweile, war Day Night Z. Das ist ein Zombie-Game. spanischer Verlag und sah alles richtig geil aus. Tag-Nacht-Wechsel, die Zombies haben unterschiedliche Fähigkeiten, je nachdem, was für eine Tageszeit ist. Man hat sein eigenes Lager, das man dann aufbauen muss und dass man sich zurückziehen kann. Es gibt keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist immer noch nicht da. Mittlerweile wird's angeblich zumindest an die spanischen Bäcker schon ausgeliefert. Die englische Ausgabe lässt aber immer noch auf sich warten, kommt irgendwie angeblich auch irgendwann nächstes Jahr. Aber da war, es ging mir dabei auch gar nicht um die Dauer. Wenn sowas länger dauert, okay, aber da halt auch die Kommunikation. Weil du hast gemerkt, die Leute werden unzufrieden und die haben einfach null darauf reagiert. Es gab keine Updates mehr, die Leute wussten nicht, was abging. Es wurden zwischendurch mal Fotos gepostet, aber die Kommunikation war einfach miserabel und sodass ich schon gedacht habe, so pff, hoffentlich gibt das überhaupt was. Jetzt wird's ausgeliefert, aber jetzt kommen dann auch schon die ersten, die schreiben so, boah, aber meine Box, die war voll miserabel gepackt und irgendwas fehlte und wo ich dann schon denke, oh Gott, ey, wer weiß, was da überhaupt irgendwann mal nächstes Jahr dann bei mir dann ankommt. Also das war wirklich so, da habe ich gedacht so, nee, das läuft nicht optimal. Oder kriege ich überhaupt was? Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nichts. Es sind jetzt über 3 Jahre rum und ich hab noch nichts hier zu Hause liegen.
Also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich habe bisher noch keine schlechte Erfahrung gemacht eigentlich. Ich habe einmal einen Kickstarter umgespielt, weiterverkauft hinterher. Das war ja, fuck, von dem Macher von Street Kings. Das war auch so ein Rennspiel in Zukunft. Neon Knights. Habe ich ja weiterverkauft, irgendwann ungespielt. Aber wenn ich mich mal so umdrehe, ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher noch nicht so viel Scheiße gekauft und auch keine schlechten Erfahrungen, was Auslieferung oder Material oder so gemacht hat, weil ich auch hauptsächlich immer Sachen gebacken habe, die noch nicht von Erstpublishern kamen, sondern von irgendwelchen Firmen, die einem schon mal was sagen. Nein. Das hat auch so für alle Leute, die nicht so oft Kickstartern und ihr ein bisschen Angst habt, wenn ihr halt guckt, ihr könnt halt immer sehen, wie viele Projekte jemand schon hatte, könnt halt euch durchlesen, wie zufrieden die Community war. Und ja, dann könnt, das ist aber schon mal ein Indiz dafür, dass ihr auf jeden Fall nicht so viel Risiko eingeht. Ne? Klar, man weiß nie, beste Beispiel ist Steamforged Games, die dann irgendwie 2 Jahre oder fast 3 Jahre brauchen, 3 Jahre sogar, irgendwelche Stretch Goals hinterher noch nachzuschicken. Also ihr wisst halt nie, wie lange ihr worauf wartet. Das Grundspiel von den Spielen kommt, wenn ihr Glück habt, meistens ein Jahr später, sei es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr noch mal nach dem Erstankündigungsdatum. Wenn ihr Pech habt, kommen aber die ganzen Extra-Bytes und die ganzen Stretch-Goals dann noch mal erst ein Jahr oder anderthalb Jahre später. Ne? Also da dürft ihr dann halt hinterher auch nicht böse sein. Ihr müsst schon wissen, worauf ihr euch einlasst. Aber abgesehen davon, dass ich mich halt immer informiere, was halt die verschiedenen Firmen angeht, muss ich auch sagen, dass ich mich jetzt in der Regel auch schon sehr mit den Projekten, die ich dann unterstütze, auseinandersetze. Wenn ich dann weiß, pass auf, ich hau jetzt hier 52 Euro rein, ich lese Kommentare mit, ich gucke mir Videos an, ich gucke mir Gameplay-Videos an, die abseits von der Kampagne sind. Also ich versuche schon ein bisschen das Risiko zu minimieren, ne? Aber wie gesagt, ich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen.
Also das ist auch vollkommen klar, ein gewisses Risiko geht man ein, das weiß man auch und ich finde das auch okay, wenn dann jemand sagt, ey, pass auf, aus den und den Gründen dauert das länger oder so. Aber dass ich zumindest ein Gefühl habe, dass ich informiert werde oder so. Wenn das aber nicht stattfindet, dann entsteht halt schon irgendwie so ein ungutes Gefühl, wo man sich dann denkt, so, das war vielleicht doch nicht so richtig, dann da einzusteigen. Aber von allem, was ich bisher, wo ich eingestiegen bin, ist das echt der einzige Fall.
Bei mir ist mal ein Pledge Manager ist mal an mir vorbeigegangen, von Set a Watch, leider Gottes an mir vorbeigegangen. Das ist irgendwie immer ein bisschen kacke. Ihr müsst immer euren Spam-Ordner kontrollieren, weil wenn der Pledge Manager kommt, dann kriegt ihr die Sachen nicht von Kickstarter zugemailt, sondern von den jeweiligen Verlagen den Link dazu. Und das ist immer ein bisschen blöd. Dann ist das leider an mir vorbeigegangen und habe ich dem Boy gesagt, Digga, ich hab's verrafft und so. Und dann wollte er mir für 50 Euro oder 60 Euro das Ding dann noch zuschicken. Da habe ich auch gesagt, Alter, was ist los, 50, 60 Euro? Ich hab doch 30 Euro für das Game schon bezahlt. Das ist auf keinen Fall. ja, das war dann ein bisschen blöd, bin ich dann vielleicht auch ein bisschen selber schuld gewesen, aber für mich ist das trotzdem immer nur ein Spacken. Set a watch, aber es ist auf jeden Fall frei gewesen, auch wenn es meine eigene Dummheit war. Bei dem Opfer back ich auf jeden Fall nichts mehr. Bei Dwarfs in Trouble warte ich auf meine Metallmünzen. Ich habe jetzt tatsächlich gerade hier am Handy, habe mir Kontaktdaten mal rausgesucht. Ich habe nämlich gerade meine ganzen Kickstarter mal durchgeguckt. Ich denke, hey, was, da fehlen meine Metallmünzen noch? 7.8.2016. Die Münzen kamen 1000 Jahre zu spät in der Produktion, aber sollten aber eigentlich alle schon längst letztes Jahr irgendwann da gewesen sein. Deswegen habe ich Ihnen jetzt nochmal eine kleine Nachricht hingeschrieben. Ansonsten gibt's noch ein Game, Leute, das müsst ihr euch eigentlich mal, müsst ihr mal suchen. Das ist leider gecancelt worden, weil es nicht finanziert worden ist. Und da habe ich gerade auch nochmal kurze Nachrichten geschrieben, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass das nochmal relaunched wird. Das heißt Crabs Escape the Island. Falls ihr jetzt mal so ein bisschen nebenher auf euer Handy gucken könnt. Pun-driven Mechanics, Handmanagement and Sabotage. Deal with mischievous crabs, collect resources and escape from the island first. Mit so einem ganz verscherten Artwork. Ja, also ich finde, es sieht cool aus, aber es ist halt eben leider Finanzierung fehlgeschlagen am 9.10.2017 so. Aber da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Da bin ich ein bisschen traurig, dass das auf jeden Fall nicht gefundet worden ist. Ja, und Kartoffelkrieg. Kennt ihr Kartoffelkrieg? Potato Wars ist auch gecancelt worden. Ja,
die haben jetzt ein neues Game noch gelauncht, ne?
Ja, und letztlich kriegt man da eine Spielregel und man bekommt so Plastikwaffen und so Füße. Dann holt man sich halt eben, nimmt man sich einfach eine Kartoffel und dann kann man quasi diese Waffen an diese Kartoffel anbringen und dann kriegt ihr so Füße drunter gesteckt und dann kannst du so einen Tabletop quasi zocken, wo du mit deiner Kartoffel über den Tisch bewegst und dann, was weiß ich, mit dem Raketenwerfer rausschroten kannst und hast dann unten noch ein MG, was sich drehen kann an deiner Kartoffel und schrotest dann gegen die anderen Kartoffeln, Mann. Potato Wars, mega nice.
Und der Seldschuk denkt sich jetzt über die scheiß Almans und ihre Kartoffeln immer.
Ja, aber das ist eigentlich auch eine geile Sache an Kickstarter. Es gibt viele Spiele, die ohne Kickstarter sonst niemals das Licht der Welt erblickt hätten, weil das kein Verlag in irgendeiner Form übernommen hätte, dieses Spiel rauszubringen. Oft ist es dann ja so, okay, dann ist es ein Erfolg und dann gibt's dann trotzdem irgendeinen Verlag, der bringt's dann hier auf den Markt raus. Aber ohne Kickstarter hätt's das wahrscheinlich niemals gegeben.
Trauen sich zu wenig. Auch die großen Verlage trauen sich zu wenig.
Wenn du dir jetzt mal die Kickstarter anschaust, im Allgemeinen sind der Kickstarter echt krass Brainwash für die Leute. Also so die Aufmachung mit Early Bird und wann steige ich ein? Wenn du jetzt einsteigst, kriegst du dann noch mal die, preislich noch mal die günstigere Version und diese Stretch Goals, wie sie sich freischalten und das Ganze. Ich finde, das ist so krasses Brainwash und die Leute wissen es. Ihr wisst, jeder von euch weiß, dass er richtig gebrainwashed wird.
Ja, natürlich.
Dass er mit dem ganzen Content, was da ankommt, am Ende erstmal gucken muss, wo er denn erstmal hintut und wo er den verstauen kann. Und trotzdem steigt ihr da gerne ein.
Ja. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei diesen Straßenprostituierten, die ja auch eigentlich wissen, dass sie von ihrem Zuhälter gebrainwashed werden und der ihnen dann quasi Liebe vorgaukelt. Aber letztlich stehen sie ja irgendwie dann anscheinend ja auch drauf. Und,
ja, ne? Aber Stefan, weißt du, was ich inzwischen glaube?
Tolles Beispiel wieder.
Also geiles Beispiel. Ja, und ich rede danach.
Ne, super Beispiel.
Erstmal muss man ja sagen, die Kickstarter an sich, von der Aufmachung, wie sie jetzt präsentiert werden, sind ja, ich habe mir auch schon vor 3 Jahren auch mal Kickstarter angeschaut, aber ich bin eben nie reingegangen. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, die Videos alleine, wie die jetzt aussehen, wie die jetzt produziert werden, das ist ja wirklich krank geworden. Also die sind ja wirklich qualitativ so geil. Und dann sagst du, hey, das ist ein Ein-Mann-Projekt. Alter, nur dieser eine Mann steckt wahrscheinlich in dieses Video schon ein paar 100 bis 1000 Euro rein, damit das Video schon so geil aussieht. Oder keine Ahnung, vielleicht hat er einfach die perfekten Leute an der Hand, die es ihm for free machen. Aber ich glaube, die meisten Leute steigen inzwischen in so fette Kickstarter ein, weil sie wissen, sie bekommen das Spiel danach wieder los.
Das gibt's auch, ehrlich. Natürlich.
Jetzt seid mal ehrlich.
Aber hab ich noch nie gemacht.
Du würdest doch niemals in einen 500-Euro-Kickstarter einsteigen, wenn du nicht wüsstest, du würdest doch auf jeden Fall, bei 500 Euro ist es schwer, ich glaube nicht, dass du den Kickstarter später für 600, 700, 800 Euro losbekommst, aber du weißt, du bekommst dafür wahrscheinlich noch 400 Euro oder den Kaufpreis.
Also ich steige safe in viele Kickstarter ein, einfach weil ich genau weiß, ich werde mindestens genau dasselbe, was ich reingebuttert habe, auch wieder rauskriegen.
Ja, zu 99%. Das ist schon mal Minimum. Das ist schon mal psychischer Brainwash. Die wissen ganz genau, du weißt es auch.
Aber das ist für mich
nicht aber der Grund. Aber der was auch durch Kickstarter bei euch inzwischen passiert ist, ist ja auch, du hast ja gar kein Gefühl mehr für Preise. Wenn bei Kickstarter ein Spiel für 70 Euro drin ist oder für 60 Euro, dann ist es doch für euch ein Insta-Kauf, Alter. Da brauchst du doch gar nicht mehr drüber zu reden. Das ist doch gar kein Geld mehr. Und dann sind da noch Stretch Goals mit drin, 10 Stück. Alter,
das macht's ja quasi umsonst, das Game. Mit so viel Zeug.
Chris sagt vorhin, The Great Wall, du kriegst es für 59 Euro hast du den Grundplatz bekommen mit den Holzmiepeln. Ey, das Ding krieg ich sowieso wieder los. Das
kriegst du schon Huni hinterher los, safe.
Ich weiß ganz genau, das Spiel ist nicht so geil, aber ich hol's mir trotzdem, weil es geschenkt ist.
Ja, ist halt, das ist wirklich,
also
ja,
das ist geschenkt. Das ist doch schon krass. Das ist schon krass, was Kickstarter geschafft hat.
Ja, aber ich hab's.
Ich sag nicht.
Ja? Ich hab's nie gemacht, hab gedacht, boah, ich steig jetzt in den Kickstarter ein, weil ich das Spiel später wieder verkaufen will.
Von dir würde ich so
aber nein, es geht um das könnte, aber es gibt ja auch tatsächlich Leute, die kaufen das nur, weil sie schon genau wissen, sie wollen es danach wieder verkaufen, möglichst gewinnbringend. Ja. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Ja, klar. Ich für meinen Teil, ich finde zum Beispiel im Moment, ich habe mir die letzten Wochen auch Kickstarter angeschaut. Also ich gucke mir eigentlich dauerhaft Kickstarter an. Aber was mir eben aufgefallen ist in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten auch, RPG. Jeder Kickstarter kommt mit irgendeiner Kampagne, mit irgendeinem Modus, wo du durch, wo du einfach Kampagnen zocken musst. Und ich weiß, keine Ahnung, wie finanzieren sie sich überhaupt noch? Wie kann es sein, dass plötzlich jeder 100 Kampagnenspiele kauft?
Alter, Kampagnenspiele sind doch richtig geil, Mann. Richtig geil. Das Problem ist aber immer, dass man sich die Sachen selber so übelst schmackofatz macht. Also erstmal kriegst du dieses Video präsentiert, hast du recht, Selçuk. Ne? Und dann guckst du dir das an und die sind ja schon cineastisch teilweise, wie bei Computerspielen, wie das gemacht ist. Da hast du ja schon mega Bock drauf. Manchmal kommt's aber, finde ich das dann nicht ganz so geil. Wie hieß nochmal von Simon, der Kickstarter, der nach Rising Sun kam? Hate. Das Hate-Video fand ich zum Beispiel überhaupt gar nicht ansprechend, obwohl es auch richtig gut gemacht war, wo dann schon digital die Typen sich dann gegenseitig so rausstießen und so. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Aber man hat auch immer die Angst, dass man was verpasst, weil viele der Sachen sind halt eben auch Kickstarter-exklusiv und kommen gegebenenfalls gar nicht in den Retail, weil es halt keinen Verlag findet, der das dann macht. Oder die Sachen kommen halt eben abgespeckt da rein. Und ich bin halt kein Grundausstattungsfreund. Weißt du, was ich meine? Ich brauche dann noch die Sitzheizung. Kein
Grundausstattungsfreund.
Ja, ich brauche noch den Spurhalteassistenten und die Distronic und möchte dann auch gerne elektrisch meine Fenster bedienen, anstatt dass ich irgendwo dann kurbeln muss. Weißt du, was ich meine?
Jetzt kommen schon wieder die Autos
fürs Kickstarter. Ja, ist immer alles da halt eben so, ne? Das geht nicht halt eben. Ich könnte mich jetzt auch nicht in eine Frau mit einem Auge verlieben wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine?
Echt nicht, Alter?
Ja, weiß ich nicht.
Ist inzwischen ein Auge eine Grundausstattung und zwei Augen ist Deluxe oder was?
Zwei Augen ist Deluxe-Variante. Wow.
Ja. Das ist ein Spaß, hier echt, Alter.
Ja, dann mach es
aber so Schmacko. Ich muss auch zugeben, Stefan.
Ja.
Ich muss auch zugeben, was ist mir zum Beispiel bei Rising Sun passiert. Ich hab's ja nicht gebacken. Dann ist es ja später Retail gekommen. Ich hab's mir Retail geholt. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, das Material war beschissener und so weiter und so fort. Das war für mich jetzt nicht so schlimm. Was für mich ganz schlimm war, dass diese eine Fraktion und beziehungsweise der eine Clan nicht dabei war. Und es waren ja sogar zwei Clans, die im Kickstarter mit drin waren, die exklusiv waren. Und ich stand dann da und hab mir gedacht, fuck. Ich brauche noch einen Clan, weil ich will es ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nur zu viert und ich konnte es nicht zu fünf spielen, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mir dieser eine Clan gefehlt. Das war so ein orangener Clan. Und ich gehe dann auf eBay drauf und sehe diesen orangenen Clan. Ein Typ geht hin und verkauft nur diesen orangenen Clan mit den Kickstarter eben Teils. Also das heißt, du hast dann auch diese Häuschen gehabt in 3D-Version und so weiter und so fort. Und ich habe dem Typen, zu dem Zeitpunkt habe ich Rising Sun eben gemocht, aber ich habe es erst nur einmal gespielt gehabt. Ich habe es dann nach dem dritten Mal verkauft. Aber ich habe dem Typen 35 Euro für einen Clan gegeben.
Du Idiot, Alter, der hat das Dreifache dafür gekriegt.
Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt, das war ja ganz frisch, ist ja wirklich, hätte er noch ein bisschen länger gewartet, hätte er das Ding übelst wegschroten können, beziehungsweise weghauen können. Aber ich habe dann 35 Euro für den Clan bezahlt und hab dann kommt das komplette Spiel am Ende für, glaub, 70 Euro verkauft. Also eigentlich, ja, diese Exclusives sind schon geil. Nur bei Simon ist es ja inzwischen so, jetzt kommen wir mal auf das Thema Verlager und Kickstarter, was mir gerade auch so einfällt und wo ihr alle wisst, Simon gehört ja hier zu den Oberassis, die das machen. Kickstarter ist ja dafür da, dass du etwas finanzierst, was du normalerweise so aus der eigenen Tasche nicht zahlen könntest. Und Simon hat es ja auf jeden Fall nicht mehr nötig, irgendwas zu kickstarten. Aber für die ist der Kickstarter nicht mehr Finanzierung, für die ist der Kickstarter einfach nur ein Vorverkauf. Die machen ja nichts anderes, außer schon mal vorab Kohle zu sichern und danach hauen sie noch mal Monate später die Retail-Version raus. Und die Leute werden durch diese Kickstarter wiederum so hot gemacht auf die Version, dass die schon unter der Hand erstmal auf dem Schwarzmarkt richtig geil abgehen. Die Foren werden zugespammt von dem Spiel. Nehmen wir jetzt mal Cthulhu Death May Die. Die Foren werden voll gespammt. Das Spiel ist auf der Hotness-List ganz weit oben. Und wenn die Retail-Version rauskommt, werden sie es nochmal doppelt und dreifach und zehnfach so viele Leute nochmals gönnen, weil dieses Spiel einfach schon über Kickstarter so einen krassen Hype generiert hat. Und die Verlage nutzen das ja inzwischen für sich aus. Sogar Queen Games macht ja inzwischen Kickstarter mit ihren scheiß kleinen Erweiterungen für Runestone, wo du dir denkst, meint ihr das ernst jetzt? Warum macht man denn Kickstarter?
Ja, jeder versucht das jetzt halt da irgendwie drauf aufzuspringen, weil die auch genau merken, was das für ein Hype ist. Aber also gerade Cool Mini or Not ist für mich eigentlich eher ein Negativbeispiel. Also ich bin bei denen auch nirgendwo mehr eingestiegen. Ich finde das, also für mich wirkt das alles immer nur wie ein und dieselbe Grütze.
Das ist der Restefick-Tunnel der Kickstarter.
Die alle paar Monate mal wieder durch Kickstarter jagen, weil die genau wissen, da gibt's genug Leute, die das dann halt kaufen. Aber ich glaube, das Konzept von denen ist endlich. Also das wird sich irgendwann abgenutzt haben, wenn das nicht sogar schon der Fall ist.
Alleine schon durch die Miniaturen. Also Miniaturen sind ja nichts Besonderes mehr.
Ich finde es auch einfach ein bisschen frech, dass in den Regeln von Kickstarter steht, du darfst erst ein neues Projekt launchen, wenn du dein altes Projekt ausgeliefert hast. Und ich finde es natürlich Money Talks, aber ich finde es trotzdem frech, dass die großen Big Player dann das einfach umgehen, dass für die diese Regel nicht gilt. Jeder andere kleine Mann darf nicht irgendwie 2-3 Kickstarter launchen und die können so viel Kickstarter launchen, wie sie wollen, weil Kickstarter halt daran Kohle verdienen.
Das Leute, auch guck, nicht richtig. Aber alleine schon, was für den Brainwash jetzt spricht. Wir haben jetzt hier über Cool Mini or Not abgelästert. Wir haben gesagt, dass es scheiße ist. Die ganze Brettspielszene regt sich darüber auf und die launchen demnächst ja die schließen ja die Trilogie ab von der Area Control Geschichte von Rising Sun, Blood Rage und jetzt kommt ja dieses Spiel, was in Ägypten oder sowas spielt. Ja,
geh ich all in.
So, ich sag's dir, die Leute gehen all in, Alter. Braucht man gar nicht drüber zu reden.
Safe.
Es ist doch, ja, du bist eine Fotze, was soll ich sagen?
Ja, aber
du sagst gerade, du unterstützt gar nichts mehr und dann sagst du jetzt, da gehe ich all in, safe.
Ja, Digga, ich laber nee, nicht ganz scheiße.
Du bist ein Spaß.
Ich heiße Trash Talk bei Instagram, das sagt alles.
Ja, Trash Talk XXX.
Also Blood Rage ist auch tatsächlich das einzige Cool Mini or Not Game, was ich noch habe. Zombicide hatte ich mal irgendwie ein oder zwei Versionen, das ging mir aber irgendwann auch auf die Nerven, das habe ich komplett wieder verkauft. Keine Ahnung.
Die relaunchen sie ja sogar Zombicide nochmal.
Ja, ja, es wird
die
alles.
Erste Version, wird alles noch mal aufgewärmt, weil sie ja über die Erweiterung, also die neuen Versionen haben sie ja angefangen mit Verbesserung von der Regel und Streamlining. Und irgendwann mal war die Regel ja perfekt bei Invaders, glaube ich. Und jetzt gehen sie wieder komplett zurück auf Zombicide, dem Grundspiel und sagen, das relaunchen wir jetzt mit der gestreamlinten Version. Und dann gibt's ja auch noch dieses, was da noch irgendwann kommt mit diesem elektronischen Board, wo du dann anfängst, die Dices drauf zu werfen und auf dem Display wird dann alles gezeigt und hin und her, das ist ja alles elektronisch dann bei denen. Das ist ja auch schon in der Mache bei denen. Also, wir brauchen gar nicht drüber zu reden. Simon wird für die nächsten Jahre noch extremst viel Kohle nur durch Kickstarter scheffeln. Und die Leute werden es kaufen.
Ja, ich werde auch weiter bei Kickstarter kaufen, aber ich werde keine Simon-Sachen auf jeden Fall unterstützen, sondern mir lieber weiter irgendwelche Kampagnenspiele holen. RPG, RPG, RPG. Und die ganze Zeit in meiner kleinen Illusion leben, dass ich das alles spielen kann. Und mein Problem ist ja, ich habe tatsächlich nach unserer Gloomhaven-Gruppe, die ich mit dem Daniel und dem Sven und meinem Bruder hatte, nie mehr so geiles Kampagnenerlebnis gehabt, wo die Gruppe schon so geil so zusammengeschmiedet war, wo sich das alles so geil angeführt hat. Folklore jetzt, da muss ich auch mal gucken. Bei so Kampagnenspielen muss ja auch die Leute gut aussuchen. Heute kommentierte noch jemand unter einem Video, für so ein Kampagnenspiel muss er eigentlich zu zweit das zocken. Jeder zockt zwei Helden und dann hast du auch eine gewisse Chance, das durchzukommen. Alles andere schläft ein. Und eigentlich ist das auch schon richtig. Aber wir hatten damals so geile Erlebnisse mit diesem Gloomhaven in dieser Gruppe. Der Chris sagt jetzt auch, ja, lass mich mal zu Folklore zocken. Und da denke ich mir, ja, toll. Der Typ wohnt eine Stunde mit dem Auto weit weg, ja. Dann kommt er immer aber erst nach anderthalb Stunden, weil er vorher noch bei Burger King gewesen ist. Hat dann noch seinen Raclette-Pullover an, wo der schon eine Woche trägt. Und dann sitzt der Typ bei mir, hat eigentlich gar keinen Bock auf Story. Und will dann mit mir Co-Opfer zocken, obwohl er eigentlich der Versus Space Eurogamer ist und sagt die ganze Zeit, also im Space wird mir das wirklich besser gefallen. Weißt du, was ich meine? Mit solchen Leuten hast du ja, kann man gut spielen, aber da hast du ja keinen Bock, so ein RPG-Kampagnen-Game halt irgendwie dann zu zocken, ne?
Digga, glaub mir, ich mach das richtig gut.
Ja. Ich suche auf jeden Fall Leute, die richtig Bock haben, mit mir mal richtig geil kampagnenmäßig mit mir und dem Daniel. Der muss ich das zu Hause
auch. Ich komm vorbei.
Einmal die Woche. Du, ja, hau ab, Alter. Du
bist, ich hab ja schon gesagt, Folklore bin ich dabei, definitiv.
Ich hab eigentlich gar keine Zeit hier zu sitzen, Mann. Ich bin Folklore-Minis am Anmalen den ganzen Tag schon. Jetzt
muss ich, Junge, wenn du mich nicht eine zu Folklore, dann scheiß ich dir den Karton, Alter.
Voll in die Hose geschissen, bevor du hier bist, Junge.
Ja. Hast du danach, glaub mir. Ich komm vorbei, Alter.
Jetzt mal eine blöde Frage, ne? Also wir sind ja jetzt, wir machen ja hier Brettspiele und hin und her, aber über Kickstarter kann man ja alles finanzieren. Es gibt ja Filme, es gibt ja keine Ahnung, Elektronik und irgendwelches andere Zeug. Aber wie kann es sein, dass wirklich die Boardgames über Kickstarter alles so komplett überstrahlen, Alter? Wie kann das sein, dass so viel Boardgames über Kickstarter finanziert werden?
Extra-Content.
Meinst du echt?
Die ganzen Stretch Goals, also, ja.
Weil über Filme kannst du keine Stretch Goals geben, wahrscheinlich.
Ja, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, das wissen viele Leute auch gar nicht. Auf Kickstarter sind Brettspiele, glaube ich, der größte Anteil der Finanzierungssummen, die das ausmacht. Also das Brettspiele sind das Zugpferd von Kickstarter. Das muss man sich auch mal reinziehen eigentlich. Und das ist ja auch ein Multi-Millionen-Dollar-Unternehmen. Also keine Ahnung, wie viel Kohle die bitte scheffeln. Das ist krass, richtig
ja,
krass.
Das vor ist, allem ja, sorry.
Ich möchte jetzt noch mal kurz wissen, Selçuk, was hast du jetzt da gebackt? Das, was nicht Brettspiel
war. Ach so, was ich gebackt habe, was nicht Brettspiel war.
Ja.
Ich habe mir ein Parfüm gebackt.
Du hast dir ein Parfüm gebackt? Wie heißt das? Kann ich das mal kurz mal nachgucken, damit ich mir das mal reinziehen kann?
Das ist von einem YouTuber gelauncht gewesen. Das war sein Erstlingsprojekt. Das heißt Office for Men.
Ja, du bist so ein Spacken, Alter. Das wird mir jedes Mal mehr klar, wenn wir eine Folge aufnehmen.
Wieso denn, Alter? Ich habe einfach ein Parfüm gebackt. Ich wusste nicht, wie es riecht, aber es war, sag ich mal.
Hat das versprochen, dass du dann ein Mädchen kriegst?
Ja, hat aber nicht.
Ja, das steht bestimmt, mit diesem Parfüm werden sie jede Frau kriegen, die sie wollen.
Nein, es hat mich auf jeden Fall gejuckt und ich hab's
gar nicht. Ach so, untenrum wahrscheinlich. Untenrum, ja,
das aber gejuckt, das Jucken, Alter, hilft, weiß ich auch nicht.
Und ich hab's auch, Leute, und ich muss sagen, es ist wirklich ein geiles Parfüm. Es ist wirklich ein geiles Parfüm. Aber
wie teuer
das
war
so,
das denn?
Wie?
Wie teuer war das?
Es war für einen Doppelpack 160 Euro.
Alter, du kaufst ein Parfüm, wo du nicht mal reinriechen kannst, wenn du in eine scheiß Parfümerie gehen kannst und alles vorher riechen kannst.
Ich hab doch gesagt, ich bin nicht geizig.
Vor allen Dingen der Typ, also ganz im Ernst, das ist ja ein Kölner Unternehmer anscheinend.
Ja, das ist ein Deutscher.
Und hat sich 780.000 Euro damit eingeschenkt, ne?
Was?
Ja. 780.000 Euro mit Parfüm? Ja, heftig.
Digga, komm, wir holen auch mal ein Parfüm zusammen, Alter.
Der hat wirklich eine fette Community und ist auch jetzt wirklich durch. Also, der braucht den Kickstarter gar nicht. Der hat schon vorher seinen Ferrari gefahren.
Ich glaube aber, der Selçuk hat sich tatsächlich verklickt. Es gibt nämlich nicht nur das Fragrance Office for Men. Es gab nämlich auch noch den Fragrance Guide. 6 Steps to Become a Fragrance Boss.
Nee, das habe ich nicht gehört.
100%.
Das ist sogar Alter. Dabei.
Hat ich will einen Screenshot von deinem Handy sehen, Selçuk.
Was?
Ich will einen Screenshot sehen, dass du nicht diesen Pledge genommen hast.
Doch, ja, das ist dabei. 6 Steps Alter. To Become a Fragrance Boss. Der Fragrance Guide. So geht der Typ halt eben auch
über. Ach, war das drin? Vielleicht
ja, ist mit dabei. Entweder hast
du warte mal kurz.
Entweder hast du es wie das Werbematerial, was du bei dem, was war das, Tiramisu-Karton, was du dir erschnort hast und das ganze Werbematerial dann weggefallen hast.
Oh, das hat sogar 170 gekostet hier.
Ja, hier, guck, boah, der Typ hat, Alter, der hat. Boah, heftig, hat er.
Geht's?
Ja, geht. Sieht man's? Ja, sieht man, 170.
Okay, warte mal kurz, was habe ich noch gebackt? Hier, pass auf, hier. Das war Tsukuyomi.
Ja, kann man nicht sehen.
Und, pass auf, und pass auf, jetzt habe ich mir sogar hier das Buch von denen gegönnt, von King Raccoon Games.
Ja, und?
Einfach so ein bisschen Backstory. Sind sogar 3 Kickstarter gewesen, also sorry, ich habe schon wieder gelogen. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen?
Nach der Parfüm-Story bin ich jetzt erstmal sprachlos.
Hat denn von euch sonst noch einer mal was abseits von von Boardgames gekickstartet? Ich war schon ein paar Mal kurz davor.
Ah, genau, warte mal, ich wollte wohl noch was dazu sagen. Was man bei Kickstarter, glaube ich, nicht backen sollte, oder was wirklich Risiko ist, habe ich auch schon mal mitbekommen, sind ja diese ganzen Konsolen, die versprechen irgendwelche, ja, die Oberkonsolen zu werden oder irgendwelche Retro-Konsolen, die dann noch weitere Spiele, ich weiß nicht, was waren das? Da war doch mal irgend so eine Konsole wurde gelauncht, die ist dann irgendwie nach 2 Jahren oder sowas, nachdem die gerade rausgebracht wurde, war die so verbuggt, dass die Firma sofort Insolvenz angemeldet hat oder sowas. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, was für eine Konsole das war. Ich glaube, so bei so Elektronikartikeln ist es wirklich schwierig bei Kickstarter, dass man da kann man richtig in die Scheiße greifen. Und bei Boardgames hast du eben den Vorteil, da geht dir ja nichts kaputt, außer natürlich jetzt euer geiles Projekt mit den Elektronik, was war das?
die haben genug Support.
Wie heißt das Spiel gleich nochmal? Funkenschlag? Oder?
Colonies.
Funkenschlag. Deluxe.
Das ist, ganz im Ernst, das ist auch wieder so ein
Ding. Mit echten Funken.
Also das ist auch manchmal, du informierst dich dann gar nicht, nur irgendeiner erzählt dir, dann hast du das schon gesehen und liest das, dann guckst du noch und labert und dann gehst du rein, Alter. Sofort, keine Ahnung. Beim Spielen, ich hab's mir nicht angeguckt, Beyond Humanity Colonies. Wie viel Euro haben wir da wieder reingesteckt? $225 Colonist One-Way-Ticket. Kannst du wahrscheinlich einmal zocken und dann ist das gewesen. Gamebox mit Stretch Goals und der Name ist quasi mit da drin. Auch billig. Für 5 Euro mehr steht dein Name mit in der Spielanleitung oder so. Solche Sachen ist natürlich auch der absolute Schrott. Aber ich wundere mich gerade, nur 225 für den ganzen Elektroschrott.
Ja, ich habe noch ein paar extra Bytes genommen. Ich bin bei 250.
Was für extra Bytes habe ich gar nicht gesehen, aber da geht der Pledge Manager
ja noch da gibt's auf. Noch mal
so, kein
ja, Leute, die Frage steht noch offen. Was habt ihr gebackt außerhalb von Boardgames?
Nichts. Ich war mal nichts. bei einem Computerspiel irgendwie mit drin. Ein Space Game war das damals. Das fand ich ganz interessant. Bin dann aber wieder raus, weil das war mir irgendwie zu, keine Ahnung.
Ich war schon mal einmal drin. Da war so ein zusammenfaltbares Kanu, was ich haben wollte. Da bin ich auf einmal mit rein.
Braucht man ja immer
mal so. Ja, das ist mega geil. Das ist aus Plastik. Ohne Scheiß, das ist aus Plastik. Und das kannst du so klein zusammenfalten, dass es wirklich, dass du nur noch einen Koffer hast. Und das kannst du dann komplett wieder auseinanderfalten. Und das ist ein richtig geiles, riesig großes, normales Kanu. Und kannst du, oder ein Kajak war das. Nee, noch ein Kanu. Und das, ich hab da voll Bock drauf gehabt. Zu dem Zeitpunkt waren wir halt ab und zu mal am Kanu fahren. Und, nee, Kajak ist das, wo man das alleine drin sitzt.
Geil,
ne?
Alter, ist das geil.
Ja,
wo haben die auch einen zusammenfaltbaren Panzer gehabt oder sowas?
Nee, das nicht. Ja, und aber dann waren wir hinterher irgendwie doch, war die 600 Euro doch zu viel, oder 500 Euro.
Ich hab grad so das Bild im Kopf, wie der Chris so langsam auf den See rausfährt und winkt, ja, und winkt, ja, ja, und singt und singt.
Nein,
glaub mir. Nur noch die Hand.
Ja, so, und 3D-Drucker hatte ich damals überlegt, ob es sich da lohnt, mal einzusteigen, aber habe ich dann auch nicht gemacht.
Ich, zu dem Boot kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Mein Bruder und ich, wir hatten irgendwie mal Bock auf Angeln. Haben uns dann, also mein Bruder und mir ist so, wenn wir Bock auf irgendwas haben, dann reden wir uns dann so hot, dass wir richtig, richtig, richtig Bock drauf haben. Da hatten wir uns Angeln richtig hot geredet. Und dann haben wir uns Angeln gekauft beim Lidl. Da gibt's ja manchmal für 15 Euro so scheiß Angeln. Haben gesagt, geil, wir fahren jetzt in den Forellenpuff nach Wegberg. Das ist quasi wie so ein Betonbecken. Da werden dann immer 3 blaue Tonnen mit Forellen jeden Tag reingekippt und dann kann man da Geld ausgeben, um die da wieder rauszuziehen und die mit nach Hause zu nehmen. So
vollkommen so völlig bescheuert eigentlich.
Der Forellenpuff auf jeden Fall. Da haben wir gesagt, machen wir. So, haben uns dann übelstes Zeug zugelegt und haben uns dann sogar ein Boot gekauft. Ein Schlauchboot zum Aufpumpen. So, das steht auch in der Garage, ist natürlich nicht aufgepumpt. Seitdem auch nie mehr angeln gewesen. Wir waren auch noch nicht mal bei diesem Forellenpuff, sondern haben nur so mal in den See was reingehalten und haben dann keine großen, haben nur so kleine Fische gefangen, haben dann noch so kleine Haken reingehalten, damit wir wenigstens die kleinen fangen, die wir dann auch wieder reingeschmissen haben, ne? So, letztes Ende vom Lied. Wir waren in Südafrika und sind dann da auf so einem Flohmarkt gewesen, Alter, und dann habe ich da einen Anker gesehen. Einen richtigen Anker mit so einer Metallkette dran. Und mein Bruder und ich fragen, ey, geil, das ist doch genau das Richtige für unser Schlauchboot. Dann können wir quasi auf dem See quasi mit dem Anker so festmachen, weil sonst ist man immer so weggetrieben so mit dem Boot. Einfach so, weißt du, ich mein, ja, richtig, voll die gute Idee, Alter. Und dann habe ich diesen Anker gekauft mit dieser Kette, bin den ganzen Tag, der war so schwer, da musste man so doppelte Plastiktüte noch drum, damit man den überhaupt tragen konnte. Alter, und dann bin ich mit diesem Anker im Handgepäck, weil den konntest du ja auch nicht mit in die Tasche tun, ohne dann wieder 150 Euro Gewicht zu bezahlen, mit dem Anker in der Plastiktüte im Handgepäck im Flugzeug gesessen. Der Anker liegt auch in der Garage, direkt neben dem Boot. Das Boot war seitdem natürlich nicht einmal aufgepumpt. Das ist, glaube ich, 3 Jahre her. Aber Hauptsache, damals die mega Idee gehabt. So, gleich, hey, wir wollten Squash spielen gehen, weißt du, wir wollten Squash spielen gehen. Ja, geil, lass auf jeden Fall Squash spielen. Hatten sonst wie ausgemalt, Junge. Haben uns ein komplettes Set bestellt, sind einmal Squash spielen gewesen. Und danach nie mehr.
Ey, Leute, perfekte Einleitung. Ich wollte das die ganze Zeit schon vorlesen. Das ist das perfekte Thema zum Thema Fehlkauf. Wir haben so eine Nerd-Gruppe. Es gibt, ich war mal beim Patrick von Castle Nerdskull, ist ein YouTube-Channel, da haben wir mal so ein paar Videos gemacht mit unseren Top 50 Games, unsere Top 50 Filme und so. Und da ist einer dabei, Dennis. Dennis hat gerade in diese Gruppe geschrieben, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Mein Vater, Doppelpunkt. Bekommt zu Weihnachten in ein Amazon Fire TV Stick und Netflix Account von mir. Ich frage, was guckst du als erstes? Er, The Witcher, da reden sie alle drüber. Eine Woche später, ich hier, Folge 4 läuft, auf einmal spult er vor und ich so, hast du die schon gesehen? Er so, nee, ich spul immer vor, um zu gucken, was Besonderes kommt, aber ist meistens nur Scheiße. Und, Alter, alle so, was zur Hölle?
Scheiße.
Junge, er guckt die Serie im Spul, Alter.
Alter. Habt ihr denn sonst mal so einen heftigen Fehlkauf in irgendeiner Form gelandet, wo ihr dachtet, boah, ja, voll heiß, brauchen wir unbedingt und machen wir Startler und dann nie was draus gewesen außer Spesen?
Nee, mein Kickstarter oder was meinst du?
Nee, allgemein, ein Anker oder so.
Ein Anker oder so. Nein, generell kenne ich das aber auch. Totale Begeisterung für irgendein Thema, alles kaufen, natürlich auch direkt die Top-Ausstattung, weil braucht man ja. Und dann aber nie gemacht, klar.
Der Visam war hier zur Spielemesse, hat bei mir gepennt und der hat so ein geiles Ding, so ein Sportset gehabt, was du in die zur Tür unten oder oben drüber einklemmen kannst und kannst dann so Sport machen, so mit so Seilzug-Dinger, aber aus Gummi. Kannst in verschiedenen Stärken. Und der hat da jeden Tag so einen abgerissen. Ich denke mir, boah, das ist echt chillig, Sport zu Hause und so. Ich so direkt, gib mal Amazon-Link bestellt, nie benutzt.
hoffentlich hast du wenigstens meinen Amazon-Refer-Link benutzt.
ich wollte zu Weihnachten unbedingt die PlayStation VR 3D-Brille haben. Und direkt, die ist angekommen mit 5 Spielen. Ich direkt PlayStation Store, war ein Sale. Ich direkt für 120 Euro noch 5 Spiele reingehauen, die im Angebot waren. Seitdem nie wieder aufgesetzt. Gibt halt so, ne. Manchmal kauft man sich was und dann braucht man natürlich direkt immer alles, ne.
Ja.
Aber Ja, manchmal hat man halt sowas leider.
Und Kickstarter schlägt halt voll in diese Kerbe, wie Selchuk das gerade eben schon gesagt hat. Das triggert halt total diese ganze Kampagne, diese Stretch Goals, diese Add-ons, dieses haben, wollen, haben, müssen, auch wenn das total simpel ist und man das natürlich durchschaut, wie man da gelenkt wird, macht man halt trotzdem mit, weil es Laune macht, weil es Bock macht.
Ich lasse mich auch gerne lenken.
Das meine ich ja, weil es Bock macht.
Die Stefan, du hast es, glaube ich, in der letzten Folge mal angesprochen gehabt, hier die Flop 10 oder Flop 13, Flop 15, ich weiß nicht mehr genau, vom Brettballett. Da habe ich auch, also ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht komplett durchgeschaut, aber was ich gesehen habe, war irgendwie immer nur Kickstarter, was gefloppt ist. Also was ich auch denke bei Kickstarter, dadurch, dass es natürlich auch Verlage sind, keine Verlage sind, die das machen, dass die Spiele vielleicht nicht so geil gestreamlined sind oder dass die Spiele nicht so geil sind, wie sie am Ende bei Kickstarter, wie sie da aussehen.
Ja, also kann durchaus
Stefan, sein. Du bist...
Was sagst du?
Du bist... Er ist noch da. Er ist noch da, nur tonhalber.
Ja, ich habe den Ton noch gemacht. Wieso, das Video, ihr seht doch mein Bild, oder nicht?
Nee.
Nee, wir sehen nur den. Wie heißt der nochmal? Liebsche, wie heißt der mal? Liebisch?
Das ist der Herr Liebisch.
Aber ist das wirklich sein echtes Bild oder ist das bearbeitet? Der hat doch nicht so schwarze Zähne, oder?
Das ist sein echtes Bild. Aber ist
Stefan, ich konnte dich vorher schon nicht ernst nehmen, jetzt geht's gar nicht mehr.
Nee, ich habe gesagt, wenn die ganze Zeit meine Verbindung hier leckt, hat mir Skype gerade angeboten, dann mach doch nur Bilder von den anderen. Deswegen bin ich jetzt mal so in dieser Form quasi am Start.
Wir sind doch jetzt... Alles klar.
Was sagst du?
Nee, sag du, sorry, sag du.
Ich bin so Kickstarter-mäßig kaum enttäuscht worden. Was eine heftige Enttäuschung gewesen ist vom Spielerischen her, ist auch die einzige spielerische Enttäuschung, ist, ich vergesse auch immer wieder den Namen. Wie heißt das nochmal? This War of Mine. Fand ich richtig geil, von der Idee richtig geil, dann gezockt und dann ist bei mir gefloppt. Aber ansonsten fand ich es schon immer cool, was wir so gebackt haben. Batman kann ich nichts zu sagen, das ist ungespielt wieder ausgezogen in einem Anflug von Wahnsinn, wo ich sagte, ey, ich habe so viel Scheiß, alles drum und dran, das geht nicht klar. Aber ansonsten, ja, bin ich immer sehr zufrieden damit gewesen.
Was ich noch fragen wollte, ist, gerade für Neulinge bei Kickstarter, kannst du als Neuling ersehen, wie was für einen Schwierigkeitsgrad das Spiel hat im Allgemeinen bei Kickstarter? Oder also gibt's da irgendwie, wird es über das BGG-Rating gemacht oder so? Oder
nein,
kannst du überhaupt sehen? Das ist natürlich ein bisschen krass, weil wenn du da jetzt als Neuling nur dieses Opulente siehst und siehst, boah, krass, wie geil, und da steht jetzt kein Verlag dahinter, der das vielleicht schon vorher releasen kann, wie schwer das Spiel ist, und es ist ein Ein-Mann-Unternehmen, dann stehst du da und kaufst es dir vielleicht und später blickst du nicht mal durch die Anleitung.
Ja, aber ganz im Ernst, ich glaube, so ein Neuling bist du nicht. Vor allen Dingen, wenn du das Ding backst und nach einem Jahr das erst ankommt, dann bist du sowieso kein Neuling mehr, weißt du? Dann, ich glaube, gerade als Neuling bist du so überwältigt von dieser Masse, was es an Brettspielen gibt, dass du erstmal genug Retail und auf dem Flohmarkt kaufen kannst.
Sowieso.
Also ich glaube, dass es gibt so viel Kram, ich habe einen Wecker, warum auch immer, es gibt so viel Kram draußen, dass du da wirklich gar nicht erst in Versuchen kommst, denke ich mal, was zu backen halt.
Also man kriegt, glaube ich, meistens schon einen ganz guten Eindruck davon, wie komplex oder umfangreich jetzt ein Spiel ist oder nicht. Klar, es gibt immer wieder Fälle wie bei Too Many Bones oder so damals, da einmal natürlich auch aufgrund der Sprache oder dann aber beim Spielen merkt man dann schon die Komplexität, also sich erstmal in diese verschiedenen Charaktere einzuarbeiten und in das Spiel überhaupt erstmal reinzukommen. Das kann man natürlich vorher nicht unbedingt abschätzen, aber normalerweise eigentlich schon. Du kannst ja, die Mechanismen werden vorgestellt. Das Regelbuch steht meistens schon in Erstversionen zur Verfügung, ja, stimmt, und kannst einen Blick reinwerfen. Also das geht schon ganz gut.
Ey, ich bin so regelfaul, dass ich mir noch nie im Leben ein Regelbuch vorher durchgelesen habe. Ich denke mir, ich kaufe dann lieber Scheiße und verkaufe es hinterher wieder, als mir das Regelbuch vorher schon durchzulesen. Also, weil hinterher steige ich aus, weil das Regelbuch kacke ist. Und dann habe ich umsonst die Regeln gelesen, Alter.
Nee, ich lese mir das auch nicht komplett durch. Aber sobald es eins gibt, lade ich es mir auf jeden Fall runter und blätter mal durch und lese mir so ein paar Stellen durch, um mal ein Gefühl dafür zu haben, wie das Spiel so funktioniert. Also das aber...
Da mache ich ja nicht mal bei denen, die ich hier habe, ey. hoffe immer, dass irgendein Dummer das Spiel schon gekauft hat und dann zu mir kommt und das Spiel auf den Tisch bringt.
Und noch eine Frage meinerseits jetzt, weil ich damit meistens Probleme habe. Ich mag es einfach nicht, dass die Spiele, also im Moment ist es ja meistens so, dass die Spiele innerhalb von, glaub, 10 Monaten oder sowas fast schon rauskommen. Also gerade wenn es größere Spiele sind, sowas wie, was weiß ich, Tainted Grail oder sowas, die sind ja innerhalb von relativ kurzer Zeit, glaube ich, sogar rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Oder korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, ich bin mir jetzt hier. Es gibt Spiele auf jeden Fall, die bis zum Spiel es schaffen, rauszukommen. Und es gibt Spiele, die wirklich Jahre brauchen. Dürfen die das wirklich, dass du das backst und du das dann auch vorab bezahlst, dürfen die dich wirklich so lange warten lassen und du hast keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen?
Ja, die sagen ja von vornherein, dass es ein Risiko gibt und dass da nichts Gewähr hat, ne? Also du weißt halt, worauf dich vorher einlässt. Da sind ja, die halt alle safe.
Die schreiben zum Beispiel rein, das Spiel wird, was weiß ich, 2020 ausgeliefert und dann wird es am Ende, wie lange wartet der Stefan jetzt zum Beispiel schon auf den ersten
Kickstarter, den er gekriegt hat? Ja, Digga, aber wie willst du denen nachweisen, dass die es nicht geplant haben und nicht alles daran gegeben haben?
Ist doch auf der Kickstarter-Seite drauf.
Ja, aber du siehst doch nicht, was hinter den Kulissen passiert. Woher willst du denn wissen, dass sie sich nicht alle Mühe gegeben haben und durch viele Probleme kam es halt erst später dazu?
Nein, meine Frage ist jetzt, kannst du dann anhand von der Wartezeit irgendwann mal sagen, Leute, ich bin jetzt abgefuckt, ich gehe jetzt doch noch.
Nee, Kohle ist in die Hose geschissen.
Das ist echt krass. Das ist zum Beispiel echt krass, weil wenn du darüber nachdenkst, dass du vielleicht ein Spiel gebacken hast, du hast das erste Kampagnenspiel gebacken, was es überhaupt gibt, und in der Zwischenzeit wartest du immer noch auf das erste Kampagnenspiel und währenddessen sind schon 10
Spiele. Bevor du ausredest, dieses ganze Ding passiert, damit die sich eine finanzielle Sicherheit bieten können, zu produzieren. Und wenn du aus welchen Gründen auch immer aussteigen könntest, stell dir mal vor, du machst 1 Million, deine Produktionskosten sind 750.000 und auf einmal, was weiß ich, wegen irgendwelchen Sachen, weil irgendein YouTuber wie Stefan das zerrissen hat, steigen so viele Leute wieder aus, dass du 500.000 miese machst, dann stehst du auf einmal da mit 250.000 Euro Schulden.
Da wäre der Verlag finanziell richtig geschädigt dann an der Stelle.
Genau, ja, klar. Nur weil Stefan gesagt hat, das ist ein scheiß Spiel, steigen 1 Million Leute wieder aus.
Nee, bei mir hat's ja zum Beispiel geklappt, als ich das mit Western Legends hatte. Ich bin ja dann nach 2-3 Monaten bin ich ja doch noch mal ausgestiegen und habe meine Kohle dann auch wieder bekommen. Aber bei Kickstarter wäre das mir, also hätte ich das nicht machen können. Da bin ich schon zum Beispiel froh, dass ich das direkt über die Seite gebacken habe. Aber ich find's schon krass, dass die sich wirklich Jahre warten lassen auf ein Spiel und dich trotzdem jahrelang dann binden.
Ja, natürlich, klar. Und wie gesagt, so wie bei mir, wenn das jetzt wie bei Day Night Z, wenn das wirklich mittlerweile schon über 3 Jahre sind, dann denkst du dir natürlich auch so, ja gut, dann kriegst du vielleicht irgendwann ein Spiel, aber mittlerweile sind garantiert irgendwelche Mechanismen oder so schon so weiterentwickelt worden,
überholt,
dass du im Grunde ein veraltetes Spiel bekommst. Also zumindest denkt man das dann. Aber teilweise ist es auch so wie bei Quad Heroes oder so, das ist halt, da weißt du ganz genau, okay, da versucht einer alleine oder zumindest mit einem kleinen Team so ein Projekt zu wuppen, dass das nicht innerhalb, und selbst wenn die da reinschreiben, das wird nächstes Jahr im Sommer geliefert, weißt du schon von vornherein, das ist Bullshit, dass das dann halt dauert. Das gehört dazu.
Also eins ist klar, wenn man Kickstarter aktiv machen will, dann muss man mit der Erwartungshaltung hundertprozentig mit reingehen, zu sagen, ich bekomme das Spiel nicht pünktlich. Ja. Das ist ja schon mal fix, das ist schon mal klar. Für Leute, die aber jetzt nicht so viel backen und vielleicht mal 2-3 Spiele gebacken haben, für die ist es natürlich enttäuschend. Für jemanden wie Stefan, der jetzt gerade auch noch auf 27 Kickstarter wartet, ist das scheißegal, weißt du, was ich meine? Also ob da jetzt das Spiel noch 3 Jahre dauert, in der Zwischenzeit bekommt er wieder 4 andere Spiele. Klar. Und kauft sich noch Retail-Zeug, klar. Also Opfer eben.
Ja, aber damit muss man rechnen, das gehört halt dazu. Die Größeren, die machen es dann halt mittlerweile so, da kommt dann halt einigermaßen pünktlich die Basisbox und die schicken halt die Stretch Goals dann ein Jahr später hinterher.
Ja. Ich habe jetzt einfach nur mal versucht, so ein paar Fragen zu stellen, die sich vielleicht Leute stellen, die noch nicht so aktiv mit Kickstarter sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, unsere Zuhörerschaft ist wahrscheinlich schon lange infiziert und die wollen einfach nur eine Folge hören, indem sie hören, was denn groß Opfer der Stefan ist oder was der Chris schon wieder gebacken hat und Feldschuk, wo sie noch mit einsteigen können.
Wenn du gerade schon beim Fragen bist, kannst du uns auch gerne fragen, wie man besser mit Mädchen spricht und so. Also hau ruhig raus.
Ich rede doch schon mit drei Mädchen die ganze Zeit.
Oh, komm, ey.
Deswegen bist du macht euch das eigentlich schon aus, wenn die Stretch Goals später kommen? Also hättet ihr schon gerne immer alles auf einen Schlag oder ist es für euch auch okay, dass die Sachen so
also mehr mir macht das kommen? Mir macht das in dem Sinne nichts aus, aber ich finde es irgendwie schon ätzend, dass es dann teilweise ein oder anderthalb Jahre dauert, bis man dann die Stretch Goals bekommt.
Wie ich am Anfang schon sagte mit Dark Souls, ich habe Dark Souls jetzt halt wirklich genau so lange liegen lassen, weil ich es mit Stretch Goals spielen möchte. Ne?
Und hast aber, auch, ja, aber das war doch in dieser Folge, wo er gesagt hat, dass er noch keine einzige Erweiterung gespielt hat.
Wartet ja, ich verstehe es. Nein, pass auf, das Problem ist, es gibt immer gewisse Erweiterungssachen, die man sich mit reinnimmt und gewisse nie auf den Tisch kommen. Aber bei Dark Souls, wenn es dann mehr Items sind oder gewisse spielbare Charaktere oder so oder gewisse Mechaniken, die du auf jeden Fall mit haben möchtest. Bei Dark Souls ist es zum Beispiel die Invader. Wer von euch Dark Souls das Computerspiel gespielt hat, du hast dann halt Invader, die dich einfach random irgendwo invaden können und dir die Hölle heiß machen können. Oder du kannst vor den Bossen, kannst du dir halt noch so Support-Heroes mit reinrufen, die dir dann helfen, gegen die Bosse zu kämpfen. Bei den Stretch Goals sind ein paar Sachen bei, die ich gerne mit reinbringen würde. Oder in der Darkroot Basin Expansion ist halt noch Sif dabei. Einer meiner absoluten Lieblings-Dark Souls-Bosse, gegen den ich gerne mal kämpfen würde. Da sind Sachen bei, die ich auf jeden Fall nutzen will, ne? So, bei anderen Spielen wäre es mir vielleicht egal. Ich muss aber auch ehrlich sagen, oder bei Nemesis. Nemesis ist ein geiles Ding. Boah, ich will die Stretch Goals haben. Ich will mit Stretch Goals spielen, Mann.
Black Bros Wars, genau das gleiche. Ich will die Stretch Goals von diesem verdammten Ding haben. Ich will mehr Monster haben, mehr Zauberer haben. Okay, egal, auch wenn ich die anderen noch gar nicht alle kenne. Aber trotzdem, ich will die Dinge einfach haben und ich habe keinen Bock, da ein Jahr drauf zu warten.
Wenn es ein Spiel ist, was gerade eh nicht auf den Tisch kommt, wo ich auch ein bisschen warten kann, ist es mir halt echt scheißegal. Aber es sind halt so, manchmal sind Stretch Goals, da willst du die haben, dann will ich das, weil manchmal, muss man auch ehrlich sein, manchmal machen Stretch Goals das Spiel auch erst zu einem vollen Spiel. Das gibt es. Meistens ist es nur extra Kladderadatsch, aber ab und zu sind Stretch Goals halt, ne, wie, guck mal, bei Nemesis, da kommen dann erst diese ganzen 3D-Tokens und den ganzen extra Deluxe-Scheiß und so noch mit und noch ein paar extra Aliens, also da bringt halt nochmal Abwechslung rein, ne?
Jetzt kommt noch eine Frage, die jetzt mit dem Tokens, mit den 3D-Tokens und so weiter ist mir jetzt eingefallen. Du bekommst ja jedes Mal, wenn du diese Scheiße backst, bekommst du ja die Standard-Tokens und das 3D-Zeug mit dazu und dann hast du immer alles doppelt.
Ich habe da so eine Schublade für, da kommen wir von allen Spielen die ganze Scheiße rein.
Und die recycelst du dann in anderen Spiele,
oder? Ja, irgendwann, wenn du es mal verkaufst, also würde ich es halt mal wieder mit rein, wenn da irgendwas bei ist und ich verkaufen würde, würde ich die Scheiße halt wieder mit reinknallen, ne?
Ich glaube, ich weiß, warum die das machen. Es gibt doch in jedem Regelheft steht doch immer drin, die Ressource ist unendlich und wenn sie dir doch ausgehen würde, ausnahmsweise, kannst du dir mit was anderem behelfen und dafür nimmst du dann eben die Standardsachen aus den anderen.
Ich habe die Sachen wirklich noch nie benutzt, aber ich meine, ich schmeiße trotzdem nicht weg. Ich bin auch einer, wahrscheinlich erwischen wir uns ja alle, ich tue mir auch immer schwer, so, wenn jetzt ein Spiel kommt, wo dann für an allen sechs Sprachen ein Regelbuch dabei ist, ne? Wie seht ihr? Ich hab dann jetzt meistens alles beiseite. Ich behalte nur Deutsch, Englisch, Französisch, genau. Spanisch.
Ich schmeiß das alles raus.
Schmeißt du weg?
Ja, ich schmeiß das auch
weg. Weißt du, mit der spanischen Anleitung, du willst das nie allein verkaufen.
Ich nehme immer das Inlay hoch und schmeiß einfach unter das Inlay alles rein, was ich nicht brauche. Und dann tue ich das Inlay wieder rein. Aber ihr tut, glaube ich, die Inlays immer raus, ne?
Je nachdem.
Ich tue die Inlays ganz selten raus. Es sei denn, die sind so richtig beschissen, dass es anders halt eben nicht gehen würde. Bei Bloodborne Team Manager habe ich es rausgenommen, damit ich vernünftig die Erweiterungen so mit reinpacken kann. Aber das ist ja dann nochmal eine andere Sache, ne?
Nur eine Frage, wie lange nehmen wir noch auf, weil ich muss schon den Daumen vorne auf meinen Penis drücken. Machen wir gleich Ende oder kann solche
Dinge nehmen? Wir machen jetzt gleich Ende.
Okay, gut, dann kann ich noch kurz halten.
Das führt ja zu nichts mehr mit euch.
Ich denke,
du zuerst, Selçuk.
Du darfst.
Nee, du darfst.
Nee, ich wollte noch was Abschließendes sagen, dann kannst du doch weitermachen.
Ja, ich wollte eigentlich auch was Abschließendes sagen. Also was?
Ja, schließ doch beide ab.
Was Kickstarter ja schon irgendwie geschafft hat, ist, dass man ja schon irgendwie ein bisschen verwöhnt ist, was bestimmte Brettspielkomponenten aus. Das hatte ich vorher eigentlich nicht, bevor dieses ganze Ding mit Kickstarter kam, aber dass es jetzt wirklich bei Spielen so ist, dass man dann doch irgendwie das 3D-Zeug dazu haben muss, es irgendwie noch thematischer macht, es pimpen muss oder das Material besser haben muss oder so. Also das hat das ganze Thema Brettspiele für mich zumindest auch auf ein anderes Qualitätslevel gehoben. Kickstarter.
Ja, vor allen Dingen, die Verlage werden ja auch, ich muss jetzt auch mal kurz da eingrätschen, die Verlage werden ja auch gezwungen, auch bei sich selber Qualitätsverbesserungen vorzunehmen, weil Kickstarter nun mal dem Retail-Markt, ja, was Qualität und Umfang von Spielen,
die machen
auch
den
gut,
Druck, ja.
Ja, die machen halt den Druck und du musst halt eben dann nachziehen, ansonsten wird es darauf hinauslaufen vielleicht, dass da wertvolle Prozente vom Jahresumsatz einfach deiner Kickstarter fließen, anstatt dass direkt irgendwie zu den Verlagen kommt. Und auch vielleicht mal so ein bisschen mutiger werden, auch mal Sachen auszuprobieren oder auch die Erkenntnis da durch Kickstarter gewinnen. Ah, für den Markt gibt es also auch Leute. Seven Continent. Wie viele Leute haben Seven Continent gebackt? Keiner hat sich irgendwie getraut, das auf einer anderen Sprache zu lokalisieren und da irgendwie in das Ding mit einzusteigen. Es gibt ja normalerweise auch die Anfragen zur Verhandlung, ja, möchtest du nicht unser deutscher Partner werden oder so. Hat sich dann keiner getraut, ne? Und umso trauriger, dass wir dann jetzt demnächst mit so einer abgespeckten deutschen Version leben müssen. Ich werde mir die wahrscheinlich auch holen. Hab zwar die englische komplett mit allen Füllefans, die ich auch nicht spiele, aber
Also ich werde mir die Deutsche auf jeden Fall holen.
Ja, das ist ja, sowieso Standard. Wenn die deutsche Version angekündigt wird, dann rasten die Leute ja sowieso komplett aus und sagen, jetzt verkaufe ich meine englische und ich verkaufe es auch nur, weil ich nicht so oft spiele. Aber in Wirklichkeit hintenrum kaufen sich dann alle die deutschen Retail.
Die sind dann aber auch nicht.
Aber ich finde, ja,
Seven's Continent, ja, ist doch so ein Paradebeispiel. Ich weiß noch, als der erste Kickstarter damals lief, da haben alle gesagt, du musst da einsteigen. Das kriegt man nie wieder, das ganze Zeug. Du musst da unbedingt rein. Mittlerweile haben die, glaube ich, 3 Kickstarter schon gemacht. Es kommt eine deutsche Version. Also es ist auch immer alles ein bisschen, muss man, hochgepusht.
Ja. So, Leute. Aber allgemein, pass auf, ich mache noch ein abschließendes Wort für dich. Was auf jeden Fall klar ist, das Kickstarter-Thema ist so riesig. Die Leute werden jetzt hundertprozentig noch in die Kommentare posten, wie viel wir vergessen haben und wie viel wir nicht genannt haben.
Ja, dann machen wir nochmal eine zweite Kickstarter-Folge.
Da wird es auf jeden Fall noch mal eine Folge geben. Also und dann werden wir auch sehen, wie viel Opfer, Einkäufe ihr noch gemacht habt.
Ja. Ich möchte noch sagen, auch wenn Stefan sich gleich wieder lustig machen wird über mich, was ich für ein sentimentaler Spasti bin, ich möchte mich nochmal bei euch Jungs bedanken, weil mir das Projekt schon jetzt relativ schnell ans Herz gewachsen ist und mir super viel Spaß macht, die ganze Zeit mit euch über Scheiße zu reden. Und es macht einfach jedes Mal Bock, egal über was für ein Thema wir reden. Ja, ich muss mir auch schon eine Träne wegwischen. Und ja, ich hoffe, dass wir das noch ganz, ganz, ganz lange weitermachen. Und ich meine, wir merken auch unabhängig vom Thema, ey, was war mit der letzten Folge los? Wir haben, ich glaube, schon eine Stunde überhaupt nicht über das Thema gelabert, weißt du? So, aber ich denke mal, da wird immer genug kommen. Da wird noch genug kommen.
Ja.
Und danke an alle, die uns unterstützen und danke an euch, dass wir uns hier jedes Mal hinsetzen und uns die Zeit nehmen.
Ja.
In dem Sinne würde ich sagen, wir machen die Folge jetzt hier zu.
Geht noch nicht.
Und nein, was denn?
Ja, wir müssen noch jemanden wieder reinnehmen. Und zwar,
hast du doch letztes Mal schon gesagt.
Ja, es ist eine neue Folge, es ist der gleiche Tag.
Doch ja, nur. Aber für einen Monat ist das doch immer, oder nicht?
Ja, gut.
Hast du, oder? Wir wollten doch in unsere WhatsApp-Gruppe mal für einen Monat einen reinnehmen.
Einen Monat?
Oder war das nicht so?
Okay.
Eine Woche?
Weiß ich jetzt auch nicht.
Überlegen wir uns auf jeden Fall nochmal. Dann nehmen wir jetzt keinen mehr rein. Aber weißt du, was kommt?
Checkt einfach die Kommentare unter den YouTube-Videos, dann seid ihr mal up to date.
Leute, wir nehmen das Ganze einfach genauso wie die letzte Stunde komplett in die Outtakes mit rein, dann passt das.
Oh, Junge, ich pisse mir in die Hose, mach fertig, ey.
Ja,
warte, danke warte. Und Mädels, Jungs, Mädels.
Wir nehmen noch einen mit rein, du kannst ja schon mal pinkel gehen.
Danke. Ach so, nein, okay, ja, ich bin dabei. Okay, wen nehmen wir mit rein?
Ja, warte kurz, ich hab hier auch noch einen Kommentar gesehen.
Wenn ich mir in die Hose pisse, dann bring ich die Boxershorts im Waschen vorbei.
Also übelst langer Kommentar, auch von 2 Wochen unter dem Regalkeeper-Video. Er ist super, ich muss insgesamt viermal mit dem Finger scrollen, damit er durch ist. Und zwar der nächste Kandidat ist M. Calavera Gaga. Müsst euch ja mal reinziehen, übelst epischer, krasser Kommentar.
Ja, lest doch vor.
Ja, komplett.
Das dauert eine Viertelstunde, hast du den Kommentar mal gesehen?
Alter, wie lang ist denn der, Stefan? Leute.
Ja, ich sag, ich muss dreimal scrollen, Alter. Guck mal, ich kann ja, ich weiß nicht, hier so. 1, 2, 3.
Ja.
Da ist er immer noch, da ist er zu Ende. Das willst du jetzt hier. Ja. Das können die Leute sich
selber. Willst du ihm nicht die Bühne bieten? Willst du ihm nicht die Bühne bieten?
Ich sag mal so,
Chris, geht pissen.
Seine Vorteile, also er hat auf jeden Fall mehr Miniaturen als der Ulf vom fetten Brett. So, dann hat er kaum vorhandene Prostationsgrenzen. Pöbelt auch gerne, sagt er. Außerdem ist er durchgeimpft nach Sticko und außerdem ist er komplett. So, und außerdem Kontra, er hat leider keinen Schorf und kann deshalb nicht nackt im Spieleregal rumlümmeln. Er wäre halt eben sehr gern mehr wie dieser Oliver.
Außerdem Stefan sucht sich echt die letzten Ranzboys raus.
Pass auf, und dann außerdem sagt es auch negativ, weil er könnte Chris ab und an Recht geben.
Damit ist er raus. Guter Junge.
Eigentlich ist er damit, hat er sich rausgeschossen. Aber Digga, du bist auf jeden Fall dabei. Schick mir eine E-Mail mit deiner Telefonnummer an info@boardgamedigger.de, dann add ich dich auf jeden Fall auch da rein. So, jetzt sind wir aber da durch und nice. Ja, postet irgendwas drunter, wenn ihr das Video bei YouTube gesehen habt, was ihr euch noch zu diesem Thema wünscht, dann können wir das jedenfalls nochmal aufgreifen. In dem Sinne, tschüss!
Tschüss!
Haut rein, Leute. Ciao.
Bis dann.